neue Folge, ein neues Interview. Das ist die Folge 17. Vielen Dank, dass du dir diese Folge anhörst, meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und habe vor einem guten Jahr diesen Podcast ins Leben gerufen, in dem ich über meine Kindheit bei den Zeugen Jehovas erzähle. Und manchmal habe ich auch jemanden neben mir virtuell, der von seiner Kindheit erzählt, der etwas Ähnliches erlebt hat, auch bei den Zeugen Jehovas oder bei einer anderen destruktiven Gruppe. Ich möchte dir vorab, bevor gleich das Interview hier losgeht, mit einer jungen Frau, die erst vor kurzem bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen ist, das hat mich so berührt. Sie hat so viel Intimes erzählt, war so offen, wofür ich ihr so dankbar bin. Aber vorab möchte ich dir gerne noch etwas mit auf den Weg geben. Am 18.03.2021, kommenden Donnerstag um 20.30 Uhr, bin ich auf der Plattform Clubhouse im Talk mit Johannes Braun. Er interviewt mich zu meinem Podcast hier unter dem Titel Die Verletzung der kindlichen Seele. Würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und mit uns in den Austausch gehst. Und lange Rede, kurzer Sinn, hier das Interview mit Ava. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Ava. Hallo. So schön, dass du da bist und dass du mich angeschrieben hast, mit mir auch ein Interview zu führen oder dich hier zu öffnen und von deinem Leben, deinen Erfahrungen zu erzählen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Du bist auch als Kind bei den Zeugen Jehovas groß geworden. Du erzählst auch gleich von dir ein bisschen. Du brauchst nicht von Zeugen Jehovas zu erzählen. Und alle Zuhörerinnen, die hier reinspringen und die anderen Folgen sich noch nicht angehört hatten, hört euch gerne die Folge 1 bis 6 an, wo ich aus meinem Leben als Zeugin Jehovas, als Kind von Zeugen Jehovas erzähle. Dann habt ihr so einen kleinen Überblick, was Zeugen Jehovas sind, weil Ava braucht das jetzt nicht zu erzählen. Genau, das haben wir schon ein paar Mal gemacht hier. Und bevor wir loslegen, Ava, auch in dieser Folge, alles, was ich erzähle, ist meine persönliche Meinung. So habe ich das als Kind wahrgenommen. Ich erzähle aus meinen Erfahrungen und gilt nicht im Allgemeinen. Und
bei mir ist es genauso. Also das ist meine persönliche Wahrnehmung, wie ich das als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene und auch jetzt erlebe. Ich möchte das niemanden als überstülpen, als für alle Zeugen gelten, sondern das ist einfach so, wie es ich erlebt habe.
Schön. Aber stell dich doch kurz vor, wer du bist und ganz kurz von dir und dann fangen wir gleich an.
Ja, also mein Name ist Ava, ich bin 32 Jahre alt, ich wohne in Bayern mit meinem Freund und meinem kleinen Sohn zusammen und ich bin Beamtin.
Sehr schön. Du warst, wie ich es gesagt habe, bei den Zeugen Jehovas als Kind. Bist du reingeboren? Wann bist du rausgegangen und warum?
Ja, also ich bin sozusagen reingeboren. Meine Eltern sind Zeugen Jehovas geworden, als meine Mama ganz frisch mit mir schwanger war. Da haben sie zum Studieren angefangen und als ich dann 2 war, haben sie sich taufen lassen. Genau so habe ich das eigentlich von Geburt an quasi mitbekommen, das Leben als Zeugen Jehovas.
Ja. Und du bist jetzt 32, hast du gesagt. Genau. Wann bist du rausgegangen und was hat dich dazu gebracht, dass du gehen wolltest?
Also es war ein recht langer Prozess. Offiziell ausgeschlossen bin ich erst seit April 2018. Zuvor war ich aber eine ganze Zeit lang inaktiv. Ich würde mal sagen so 3 Jahre, dass ich versucht habe, aktiv den Kontakt zu Zeugen Jehovas zu cutten, was natürlich schwierig ist, wenn die Familie irgendwie noch involviert ist. Genau, aber das war eben so mein Übergangsprozess, der den es da gegeben hat. Und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt quasi am komplett rausgehen oder am komplett draus sein, am mich zu lösen. Das, ja, es ist ja immer noch ein Prozess, sich da zu lösen. Das ist, denke ich, eine Lebensaufgabe.
Hat ja bei mir auch ein paar Jahre gedauert. bis ich dann, ja, ich würde es behaupten, 6 Jahre oder so, bis ich dann wirklich auch das öffentlich mitgeteilt habe in einem Schreiben.
Ja.
Was mich bei dir interessiert, weil du bist ja relativ für meine Verhältnisse frisch raus.
Ja.
Bei mir ist es ja echt 20 Jahre her, wie du das Ganze noch in den letzten Jahren erlebt hast und ich als so lang zurückblickend, ja, Erinnernde, frag mich dann natürlich diese Sachen besonders in, wie werden Kinder dort behandelt, ja, wie geht es denen? Ist das noch so, wie ich das in Erinnerung habe, oder gab es da Änderungen auch in Bezug natürlich auf, wie die Frau, was für Vorrechte oder Rechte diese Frau, ja, eine Frau dort hat?
Also ich fang vielleicht mal mit der Kindheit an, vielleicht mal mit meiner persönlichen. Also ich bin ja so in den 90er Jahren aufgewachsen, da war das Ganze schon noch sehr streng und rigide. Also wir haben dieses Stillsitzen in der Versammlung war immer ein ganz großes Thema. Also bei mir persönlich war es schon so, wenn ich nicht still gesessen bin, bin ich in den Keller geführt worden, und dann hat es schon mal eine auf den Hosenboden gegeben. Und das weiß ich von anderen auch. Also das war einfach wichtig irgendwie für die Anwesenheit von Kindern in der Versammlung, dass man da absolut spurt und ruhig ist. Also das habe ich definitiv so wahrgenommen. Das war einfach, ja, dreimal die Woche Versammlung, beziehungsweise zweimal die große Versammlung und dann halt noch das Buchstudium. Das ist natürlich schon heftig für Kinder, da zu sein, still zu sitzen, aufzupassen oder so zu tun, als würde man aufpassen. Ich würde sagen, ein bisschen gelockert, zumindest habe ich so wahrgenommen in den letzten Jahren, aber nicht, weil sich es an sich gelockert hat, sondern weil man natürlich diese harten, diese harte Art der Züchtigung so nicht mehr anwenden kann. Das kann man einfach so nicht mehr vertreten, hatte ich den Eindruck. Deswegen war das jetzt nicht mehr so, dass man da, ja, das Kind in den Nebenraum geführt hat und da dann die Züchtigung war, in Anführungszeichen.
Erinnerst du dich, ob das von den Ältesten in der Versammlung so angeordnet worden ist?
Oder? Nein, das war nicht so angeordnet, auf gar keinen Fall. Es war aber trotzdem absolut gängige Praxis, würde ich sagen. Also angeordnet war das definitiv nicht, aber man hat es halt trotzdem so gemacht.
Auch das Zurücknehmen meine ich mehr, also eher das.
Ach so,
das, genau.
Ich finde, da muss man immer unterscheiden, bei Zeugen werden ja recht viele Dinge getan oder gemacht, die nirgends geschrieben sind, weil es so einfach geschrieben nicht gut kommt, würde ich jetzt mal sagen. Also so wirkt es auf mich. Von dem her war da früher halt immer dieser Bibelvers da recht populär: Wer sein Kind liebt, der züchtigt das, oder irgendwie so. Also diese spart die Rute nicht, da gibt es ja auch dieses eine Lied. Das ist jetzt einfach, da wird dann nicht gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr, sondern es ist halt nicht mehr davon die Rede. Also bei Zeugen wird ja generell wenig irgendwie zurückgenommen und öffentlich revidiert, was jetzt an Lehränderung ist, jetzt so im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, das ist halt dann irgendwie anders, und über die Jahre hinweg ändert sich dann halt so ein bisschen, aber es gibt jetzt keine Ansage.
Weil man dann wahrscheinlich Fehler zugeben müsste.
Ich
jetzt einfach mal in den Raum.
Ja, richtig.
So. Sprich, das heißt, dass du so in den späteren Jahren das nicht mehr so wahrgenommen hast, auch in den Versammlungen oder in der Gruppe,
ja,
dass das so ein bisschen zurückgegangen ist.
Ja, ich würde sagen, das ist zurückgegangen, einfach um sich etwas attraktiver auch zu gestalten, gerade wenn interessierte Personen, also nicht Zeugen, die sich trotzdem mal irgendwie die Sache anschauen wollen, anwesend sind in Versammlungen, dann kommt sowas natürlich nicht gut, wenn man das Kind rausschleift. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so. Wenn man ja dieses Love-Bombing da hier recht groß hält, und das macht dann einfach kein gutes Bild. Ja, das trifft es wahrscheinlich recht gut.
Ich überlege natürlich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten auch sehr viel, ob das so eine, ob es eher so nachher von meiner Seite auch angesehen so eine Beschuldigung sein könnte. Aber man ist ja nicht dabei, wenn das Kind geschlagen wird, und habe echt, wie du es ja auch gerade gesagt hast, an diesem Lied kann man es schon nicht festmachen, aber das deutet darauf hin, dass viele das auch so verstehen, und habe dann gedacht, na ja, dann liegt es vielleicht an den einzelnen Personen. Aber ja, dann hätten vielleicht auch die Ältesten mal nicht ein Machtwort oder also sie gelten ja schon so als Führer, in Anführungsstrichen, der Versammlung, als Leiter, als jemand, der die Oberhand hat, der ja auch zurechtweisen darf, der ja die Befugnis nachher auch hat, jemanden, wenn er was Schlechtes getan hat oder was Falsches getan hat, zur Seite zu nehmen, da wird ein Gespräch. Also auch das hätten dann die Ältesten sich zur Aufgabe machen sollen. Ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum, wenn sie sehen, dass Kinder da so behandelt werden. Wie gesagt, man ist ja nicht dabei, man steht nicht daneben, wenn das Kind dann auf den Hintern bekommt. Aber es gab, und was ich in anderen Portalen auch so wahrgenommen habe, dass es beobachtet worden ist, dass Kinder rausgezogen worden und geschrien haben, Jehova, hilf mir. Und ich glaube, dass ein Kind nicht so schreit, wenn es nach draußen geführt wird und dann nimmt der Vater oder die Mutter das auf den Arm, beruhigt es und entzieht sich einfach der störenden Situation.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut. Und ich will da jetzt auch noch eine Stufe zurückgehen. Ich finde, es geht ja gar nicht nur um, das Kind wird rausgezerrt und bekommt dann auf den Hintern, sondern auch ohne, dass das Kind auf den Hintern bekommt, wenn es einfach müde rausgezogen wird und die Eltern schon wieder sauer sind, dass sie jetzt da rausgehen müssen. Und wie kommt es denn vor den anderen an, dass das Kind nicht still sitzt? Und das Kind kriegt ja auch solche Schwingungen mit, dass Eltern einfach stinksauer sind, dass jetzt das Kind mal wieder nicht gespurt hat in diesem Kontext. Auch wenn man dann keine auf den Hintern bekommt, was kommt denn da an? Ein kleines Kind, das ja im blödsten Fall da die Stunde 40, so lange dauert ja eine Versammlung, still sitzen muss und es nicht kann, weil Kinder können, das hat ja auch was mit Hirnreife zu tun, Kinder können das ja manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal haben sie es halt antrainiert bekommen, bei manchen funktioniert es nicht gut. Es ist ja trotzdem eine Sache, dass das fürchterlich demütigend ist, also diese Erfahrung ist ja fürchterlich demütigend, vor anderen da so rausgeführt zu werden, aber auch das Missfallen der Eltern da immer wieder in diesem Kontext erfahren zu müssen, das ist einfach so eine unschöne Sache. Und da muss man noch nicht mal geschlagen werden, dass es einfach ätzend ist. Also ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Aber ich will jetzt das gar nicht als, also das ist mir widerfahren, aber das war jetzt nicht so, dass das quasi die einzige Erinnerung ist, die ich an Versammlung habe. Aber es ist halt durchaus auch passiert.
Ja, nee, ich habe dich gefragt.
Ja.
Und weil mich das Thema einfach interessiert und weil ich halt natürlich auch durch meinen Podcast gucke, was mit den Kindern dort ist. Ist da eine kindgerechte Behandlung vorherrschend oder eher nicht? Ob da Kinder, wie es ich finde, nicht hingehören in diese Räumlichkeiten, in diese Situation.
Ja.
Ich weiß nicht, du bist ja auch selber Mutter, hast du gesagt.
Also ich könnte mir aus meiner jetzigen Perspektive nicht vorstellen, dass ich mit meinem Kind solche Örtlichkeiten, also dass ich mit meinem Kind jemals eine Versammlung besuchen würde, einfach weil es höchstgradig unpassend ist, der ganze Kontext. Also einmal dieses ungefilterte Programm. Also ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, dass ich das einfach, also man sitzt ja da in der Versammlung als Kind, entweder hört man zu oder im besten Fall darf man was malen, um sich ein bisschen zu beschäftigen. Aber man hat diese Dauerbeschallung, die da irgendwie so kommt und sich ins Unterbewusstsein schleicht. Und es geht immer um was man tun darf, was man tun darf, was man tun soll, damit man Jehova gefällt, was man nicht tun darf. Weil man sonst Jehova missfällt. Wenn man Jehova missfällt, ist die Konsequenz Harmagedon, Tod an Harmagedon. Wenn man Jehova gefällt, dann ist die Konsequenz Leben im Paradies, während alle anderen, die das nicht tun, tot sind. Und das hämmert sich ja in ein Kindergehirn ein. So, das ist ja was das Weltbild prägt. Also in der ständigen Erwartung zu leben. Oh, ich habe jetzt was auch immer gemacht. Also ich weiß noch, ich habe mit 6 Jahren mal, wollte meine Mama mir ein Kleid kaufen. Wir haben das zur Auswahl da gehabt zu Hause. Und ich wollte das Kleid eigentlich gar nicht haben. Das hat mir auch nicht gepasst. Aber da war so ein Sticker dran gehangen an diesem Etikett. Und ich wollte unbedingt diesen Sticker haben. Und den habe ich mir dann heimlich abgemacht. Hat meine Mutter nie mitbekommen, weiß sie auch heute nicht. Aber du willst nicht wissen, in welcher Todesangst ich gelebt habe, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt sterben an Harmagedon, weil Jehova gesehen hat, dass ich diesen Sticker da abgemacht habe.
Weil du geklaut hast? Oder?
Ja, genau, weil das, wenn man es halt, wenn man was macht, was man nicht darf. Also solche Erlebnisse sind jetzt nur eins von vielen. Das prägt dann natürlich und man hat dann das Gefühl, man muss das wieder gut machen, man muss jetzt wieder ackern für die Wahrheit in Anführungszeichen, damit das irgendwie, damit man das wieder gut gemacht hat. Und man kann es ja aber irgendwie nicht mehr gut machen, weil wie will man den Sticker zurückgeben? Also das ist irgendwie so, ja, ganz, ganz bescheuert. Das ist so eine Nebensächlichkeit, die aber für ein Kind ganz arg sein kann, finde ich.
Ja, also da sagst du ja auch einen Punkt, den ich auch so schwerwiegend empfunden habe, dass ich ständig in dem Gefühl war, ich werde beobachtet von oben, weil man ja mit diesem Kopfkino daher geht, Tag ein, Tag aus, dass immer Gott auf einen so guckt, dass Jehova immer guckt, Jehova sieht alles, weiß alles und egal, ob das irgendeiner hört, aber er hört und sieht deine Gedanken und er sieht auch Sachen, die du tust, wo nicht einer im Raum ist und dabei steht, also man ist nicht nur den Eltern immer gegenüber verpflichtet oder sich fühlen verpflichtet, wahrhaftig zu handeln oder richtig zu handeln, sondern da ist ja noch eine andere obere Instanz. Und dazwischen sind ja eigentlich dann nochmal die Ältesten. Okay, das ist noch eine andere Geschichte. Aber da ist jemand, der dich immer beobachtet, egal was du tust.
Ja, das habe ich auch als ganz schlimm empfunden, weil ja, es ist ja nicht nur so, dass Jehova sieht, was man tut, sondern er sieht ja auch, warum man es tut. Also so die, der Glaube dazu in Jehovas. Er sieht ja auch, geht man jetzt in Dienst, weil man will oder weil man sich verpflichtet fühlt. Und bei mir war dieses Leben als Zeugin eigentlich immer ein Abrattern von Lehrinhalten, von ein Erfüllen von Verpflichtungen, ein Hinterherhecheln von Bibel lesen, Programmen, Wachtum studieren, persönlichem Studium, keine Ahnung, man ist ja quasi nie fertig, sich vorzubereiten und ich habe es immer sau ungern gemacht, also ich habe das Predigtdienst, ich habe es gehasst und ich habe mir immer gedacht, jetzt mache ich so viel und tue so viel und versuche fleißig zu sein, aber Jehova sieht ja, ich mache es gar nicht gern. Ich mache das ja eigentlich nur aus dem egoistischen Grund, ins Paradies zu kommen, nicht weil ich davon überzeugt bin oder andere Menschen retten will oder die Welt sieht, die seufzt und stöhnt und hier meinen Beitrag leisten will, sondern nur aus dem egoistischen Grund, nicht vernichtet zu werden. Und damit bringt es mir ja schon wieder nichts. Verstehst du den Gedanken? Also dieses jetzt tun mache ich schon und Jehova sieht ja eigentlich, dass es eigentlich nur egoistisch ist. Ich könnte eigentlich damit aufhören. Das ist irgendwie so eine Sisyphus-Arbeit gewesen und immer in dieser Panik, oh Gott, habe ich es mit, war mein Herz gut genug, während ich das und das gemacht habe, weil sonst reicht es ja wieder nicht aus. Kopfkino, wie du sagst.
Mir kommt so gerade in den Sinn, dass ich den Wachturm und immer, wenn es ums Vorbereiten ging, und da möchte ich auch gern, dass du noch 2-3 Sätze zu sagst, wo ich das Gefühl habe, deine Woche war auch so vollgepackt wie meine, ne? Mit Lesen, Lesen, Lesen oder Vorbereiten. Und wenn der Tag vorbei war und die Versammlung war, dann ging es schon wieder am nächsten Tag los. Ja, ich habe einfach nur angestrichen. Also Hauptsache, es war etwas angestrichen in den Büchern oder in der Bibel oder in den Zeitschriften, dass man von außen sieht, ich habe mich doch vorbereitet.
Ja, das kenne ich auch gut. Also da gab es so Phasen, manchmal war das genau so, wie du beschrieben hast, dass ich da einfach nur versucht habe, möglichst verschiedenfarbige Textmarker zu nehmen, damit es halt beackert aussieht, der Wachturm. Das kann man ja durchaus optisch sehr gut darstellen, als hätte man was getan. Dann schreibt man sich nach 1-2 Bibelstellen an den Rand und schon schaut es aus, als hätte man Mords den Wachturm studiert und ist bei allen angesehen. Also die Phase hatte ich auch immer wieder, immer abgelöst von einem wahnsinnig schlechten Gewissen, da irgendwie was vorzuspielen. Und dann habe ich wieder versucht, alles ganz gründlich zu machen. Also ich habe so oft diese so und jetzt packe ich's an Phasen gehabt. Da habe ich dann alles versucht hinzubekommen. Es ist, wenn man ein Leben als Schüler führt oder auch im Arbeitsleben steht, ist es eigentlich nicht machbar. Und ich frage mich auch, wie das Leute machen, die Verpflichtungen. Also es ist dann für nichts anderes mehr Zeit, wenn man das alles macht, was zu machen ist. Das war in der Kindheit auch.
Sag ruhig. Das war
ich wollte jetzt auch gerade auf meine Eltern eingehen. Also meine Eltern waren da. Meine Eltern sind unheimlich strenge Zeugen Jehovas. Also mein Papa ist schon seit ich 6 Jahre alt war Pionier. Meine Mama hat dann irgendwann mal nachgezogen. Und da ist natürlich der ganze Tag voll gefüllt mit irgendeinem theokratischen Zeug. Also bei uns ging es schon los in der Früh. Wir sind immer um 6.30 Uhr aufgestanden. Dann war erst mal eine halbe Stunde Bibelleseprogramm angesagt. Kannst du dir ja vorstellen, wie man sich da fühlt als Kind? Irgendwie gerade so die Augen aufgemacht. Und dann geht es schon los mit jeden Tag Minimum ein Kapitel Bibel lesen. So im Reihen auch. Also zuerst mein Papa, dann meine Mama, dann ich, dann mein Bruder. Dann geht es wieder von vorne los, dass man auch ja nicht unaufmerksam sein kann, weil man hat ja einen Einsatz, den man nicht verpassen darf. Und dann ging es in die Schule, dann natürlich Hausaufgaben und dann war jeden Tag eigentlich irgendwas, was man zu studieren hatte. Entweder man bereitet sich auf den Wachturm vor oder auf das andere Programm, das ja durchaus umfangreich ist, oder man hat eine Aufgabe in der theokratischen Predigtdienstschule, die vorbereitet sein will, oder geht Saal putzen. Also da gibt es ja unendlich viele Dinge, die, ja, die dazu zu erledigen sind.
Bist du dann auch mit deinen Eltern, weil die Pionier waren, oft mitgegangen in den Haus-zu-Haus-Dienst?
Ja, sehr oft, sehr oft.
Wahrscheinlich.
Also das war sehr, also Gratdienst war unheimlich präsent. Meine Eltern brennen dafür, also vor allen Dingen mein Vater. Die hatten auch unheimlich viele Heimbibelstudien, zu denen ich sie begleitet habe. Also jetzt nicht nur, das ist ja eigentlich bei Zeugen eher so, oder bei vielen, so habe ich es erfahren, dass man eigentlich immer nur von Tür zu Tür rennt, klingelt. Ganz viele sind dann eigentlich froh, wenn sie kurz einen Bibeltext ablesen dürfen und Zeitschriften abgeben können, und dann ist wieder gut. Tiefere Gespräche sind ja dann irgendwie auch anstrengend, und man ist es eigentlich ja nicht der gewöhnte als Zeuge, aber nicht so bei meinen Eltern. Die haben da echt, ich glaube, die haben insgesamt 20 Leute in die Wahrheit gebracht. Ich finde diese Ausdrucksweise ja so blöd, aber ich glaube, jeder, der Zeuge ist, weiß, was damit gemeint ist. Es ist natürlich aus meiner Sicht jetzt nicht mehr die Wahrheit. Genau, und bei diesem Heimbibelstudium war ich auch sehr viel dabei.
Ich weiß gar nicht, ob ich das mal so erklärt habe in die Wahrheit, aber ich habe in den Folgen schon darauf hingewiesen, dass ja so jede destruktive Gruppe meint, sie hat die Wahrheit, und das ist so dieses Einbegriff von den Zeugen in ihrer eigenen Sprache, den sie sehr gerne verwenden und wo jeder Zeuge auch weiß, ja, das ist damit gemeint. Und das ist so ein ganz schweres, also ich empfinde das so einen ganz schweren, erdrückenden Begriff. So einen ganz heiligen, ich weiß nicht, findest du das auch
ja
so?
Also eben so eine Absolutheit, dass es nur eine richtige Ansicht gibt, die vertreten die Zeugen. Durch Vertreten dieser Ansicht hat man die Chance, ins Paradies zu kommen. Vertritt man sie nicht, ist sowieso völlig rum ums Eck und man ist der Vernichtung geweiht. Also das diese Schwere schwingt damit.
Ja, bei mir auch, ja. Bist du aber auch mit anderen viel, um jetzt wieder zurückzukommen zum Haus-zu-Haus-Dienst, in den Dienst gegangen oder größtenteils dann nur mit deinen Eltern und in der Woche dann auch viel? Also das war ja nicht bei jedem gleich, und ich gucke ja immer, ja, man muss ja jeden individuell betrachten. Bei mir war es so, bei jemand anderen, der musste nicht. Wie war es bei dir? Bist du dann mit anderen auch aus der Versammlung viel mitgegangen?
Ja, ich glaube, also als ich älter war dann schon, also als Kind hauptsächlich mit meinen Eltern oder mit guten Freunden meiner Eltern, und als ich dann so 12, 13 war, ging es dann auch langsam los, dass ich mit Freundinnen aus der Versammlung dann eben auch in den Dienst gegangen bin. Das war dann zum Glück etwas abwechslungsreicher, weil man natürlich da, also ich hatte das Glück, in der Versammlung, in der ich aufgewachsen bin, waren unheimlich viele in meinem Alter da, war es dann nicht ganz so trist wie wahrscheinlich bei einigen anderen, mit denen in den Dienst zu gehen. Das war dann natürlich besser. Mit meinen Eltern, ja, gerade diese Heimbibelstudien, die habe ich als sehr, sehr erdrückend empfunden, weil die oft bei uns zu Hause stattgefunden haben. Also meine Eltern haben halt die Leute dann zu uns nach Hause abgeholt und haben dann da diese Heimbibelstudien durchgeführt. Und es waren meistens, und ich würde sagen, das ist eh das überwiegende Klientel, das so von außen zu den Zeugen gelangt, zumindest aus meiner Perspektive, es waren meistens hochtraumatisierte Leute, die obdachlos waren, Leute, die Schwierigkeiten im Leben hatten, ganz, ganz arge, ganz oft auch Drogensüchtige. Und das war für mich wirklich heftig, A, dass die bei uns zu Hause waren, und B, im Nachhinein diese Geschichten zu hören, fand ich echt übel. Das ist einfach kein Thema für Kinder, wenn jemand, der wirklich ein Problem mit Drogen hat, dann erzählt, dass er, und retrospektiv weiß ich, dass es im Drogenbann war, aber der hat eben einfach so erzählt, dass er Satan getroffen hat und keine Ahnung, dann irgendwelche Geisterbeschwörungen gemacht hat. Und für mich war das natürlich als Kind total real und ich war mit großen Augen da gesessen und habe Angst bekommen und habe mir gedacht, ach, das stimmt wirklich, was Zeugen sagen, und das gibt's ja wirklich und Spiritismus und so weiter. Im Nachhinein weiß ich, der Mann ist eben auch an seiner Drogensucht dann irgendwann gestorben, dass es vermutlich einfach im Drogenrausch passiert ist, aber meine Eltern haben es nie richtig gestellt. Es war halt einfach, ja, also solche Szenen waren total oft und in dem Bewusstsein als Kind lebt man dann. Das ist halt dann das, was real ist für einen. Es ist halt einfach, wie vorhin schon gesagt, irgendwie kein Kontext für Kinder einfach.
Ja. Warst du in der Schule als Sonderkind dich, ja, hast du dich so gefühlt? Oder wie war die Schulzeit für dich?
Also ich hatte das Glück, mit meiner besten Freundin, die auch Zeugin war, zusammen eingeschult zu werden. Und wir waren zwei recht lebhafte Mädels gewesen. Und ich glaube, wir haben da ganz gut unseren Mann gestanden. Und für uns war das ganz normal, Zeugen zu sein. Also es war für uns jetzt irgendwie nichts Komisches, weil wir es halt gewohnt waren und auch zu zweit waren. Von dem her, in der Grundschule war das überhaupt kein Ding. Da war das eben so, wie andere Kinder muslimisch waren oder irgendeinen anderen Glauben gehabt haben. Und dadurch, dass wir auch zu zweit waren und irgendwie beide eine recht große Klappe hatten immer, war das irgendwie überhaupt kein Ding. Für mich war das ganz normal, irgendwie sagen zu müssen, nein, das nehme ich nicht mit, weil dieses Lied darf ich als Zeugin nicht singen, oder im Handarbeitskurs, nein, das bastel ich nicht, weil da ist der Osterhase drauf oder der Weihnachtsmann oder St. Martin oder wer auch immer. War insoweit habe ich das jetzt gar nicht so negativ in Erinnerung. Aber dann später, ab der 5. Klasse in der weiterführenden Schule war es dann, ist es dann irgendwie immer härter geworden, weil ich mir auch meiner Sonderstellung immer bewusster geworden bin. Weil man dann jugendlich wird, weil man es dann auch irgendwie ums Anerkennung und Ansehen bei den Gleichaltrigen geht und weil man irgendwie dann merkt, ist nicht ganz so cool, was man da tut, in irgendwelchen greiflichen Röcken durch die Straßen wandern und im blödsten Fall bei einem Klassenkameraden zu klingeln, um ihn den Wachturm anzudrehen. Ja.
Meine Horrorvorstellung.
Oh ja, das damals. Ist ganz schlimm. Oder bei Lehrern, ist mir auch öfter passiert. Gar nicht schön.
Wie war denn deine Schulbildung danach oder der Weg dahin? Also ich gehe davon aus, dass da nicht gerade viel Raum war, einfach weil deine Eltern so extrem da in der Lehre verankert waren.
Ja, da hatte ich Glück im Unglück, muss ich sagen. Also aus der Gegend, wo ich komme, da gab es, also in Bayern, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber bei uns gab es da zu der Zeit die Hauptschule, die Realschule, noch eine Wirtschaftsschule, war dann so ein Zwischending, und das Gymnasium. Und ich war recht gut in der Schule, in der 5. Klasse, hätte den Übertritt auf eine weiterführende Schule ohne Probleme geschafft. Das Problem war nur, Gymnasium ist ja bei Zeugen immer extrem unangesehen, weil das ist höhere Bildung, das ist, da lernt man dann im besten Fall sogar eigenständig zu denken. Ist ja alles nicht sehr erwünscht, zumindest aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Perspektive. Und deswegen war von vornherein klar, ich darf nicht aufs Gymnasium gehen. Dann blieb eigentlich nur noch Realschule und Hauptschule übrig. Blöd war nur, dass die Realschule einen kirchlichen Träger hatte. Ginge also das auch nicht, weil man würde sich ja als Zeugin nie in eine Schule begeben oder da Verträge unterschreiben, die mit Babylon der Großen irgendwie Machenschaften am Laufen haben. Also ging das auch nicht. Und dann,
so bezeichnen Zeugen Jehovas die Kirche. Ne, das müssen wir dazu sagen, ja, genau. Weil du gerade Babylon die Große so erwähnt hast. Das habe ich auch noch nie erwähnt. Also sorry, dass ich da jetzt eingrätsche, aber man denkt so, hä, was redet die? Babylon die Große, so beschreiben die Zeugen Jehovas die Kirche, die kirchlichen Institutionen. Genau, die Kirche.
Oder ein anderer sehr interessanter Begriff ist ja auch die große Hure. Gell? Das sagt man ja auch zur katholischen Kirche. Ja genau, also das ging überhaupt nicht. Und dann haben meine Eltern irgendwie sich gedacht, Hauptschule geht jetzt irgendwie auch nicht. Das wäre jetzt doch ein bisschen unpassend, und die Lehrer haben auch alle gesagt, also Leute, das ist ja wohl jetzt ein schlechter Scherz, da einfach zu sagen, schickt das Kind, also ich will jetzt nicht sagen, Hauptschule ist schlecht, aber es war halt in meinem Fall unpassend. Und dann haben meine Eltern gesagt, na gut, dann kommt sie halt aufs Gymnasium, aber sobald es geht, schickt man sie dann auf die Wirtschaftsschule, wo dann eben der Bildungsstandard ein anderer ist, kein Gymnasium, weil es einfach nicht vertretbar war vor anderen in der Versammlung, weil es einfach total der Aufschrei war, dass ich dann tatsächlich aufs Gymnasium gekommen bin. Zum Glück haben sie mich dann nicht runtergenommen, das ist dann irgendwie in Vergessenheit geraten, aber trotzdem lebt man als Kind die ganze Zeit in dem Bewusstsein, eigentlich, sobald ich die 6. Klasse vollendet habe, muss ich dann auf die Wirtschaftsschule gehen, weil ich darf ja eigentlich nicht aufs Gymnasium. Das ist jetzt nur eine Zwischenlösung. Das ist auch irgendwie nicht unbedingt schön gewesen.
Damit ja. Du nicht das Gymnasium, damit du nicht was oder warum? War da so ein Aufschrei oder so?
Ja, also das ist ja auch was man so nie in der Literatur von Zeugen finden wird, aber das ist einfach ungeschriebenes Gesetz, so hat sich empfunden, dass höhere Bildung absolut unerwünscht ist, dass alles Streben sich auf die theokratische Bildung, also die Bildung, die Zeugen vermitteln, abzielen muss. Und dass alles andere, was weltliche Bildung ist, völlig unnütz und für die Katze ist. Also einen höheren Schulabschluss anzustreben, ist damit ist man eigentlich untheokratisch. Das ist auch wieder so ein Ausdruck, gell? Also quasi, damit ist man ein Zeuge, der einfach anderer Zeugen nicht würdig ist, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Und das, ja, das ist einfach...
Was schade ist.
Aus dem Grund schon, ja, total albern, aber aus dem Grund, weil Zeugen sich ja durchaus Personen zunutze machen, die eine höhere Bildung haben. Gerade wenn sie den Rechtsweg beschreiten und... Ja. Da ist ja dann immer gut, wenn man solche Leute in der Hinterhand hat. Ja.
Ja, es ist halt, also, da kann man jetzt nachdenken, warum, was das für einen Sinn hat. Das ist natürlich, ich dachte auch immer, naja, wenn ich aufs Gymnasium gehe, so habe ich das als Jugendliche empfunden, dann habe ich keine Zeit, von Haus zu Haus zu gehen. Das
ja,
ist,
genau.
Jehova nicht wohlgefällig. Jetzt können wir weiter überlegen, ja, warum. Also ich habe erst durch mein Abitur angefangen, auch Sachen zu analysieren, zu betrachten, zu diskutieren, zu hinterfragen. Ich habe das erste Mal dort Psychologie im Leistungskurs Deutsch gehabt und das war so spannend für mich. Also so Sachen kriegst du ja vielleicht gerade nicht in der einfachen, in der mittleren Schulbildung, in der unteren Schulbildung wahrscheinlich nicht so intensiv betrachtet. Und da könnte man jetzt natürlich denken, ja, das ist die Menschen zurück.
Kleinhalten halt ein bisschen.
Ja, kleinhaltend. Ich bin immer so knallhart und sag, das ist eine Art und Weise, mental die Menschen behindert zu machen, minder bemittelt zu machen, ist jetzt hart ausgedrückt, ja, ich weiß. Aber dass es einfach nur so Mitläufer sind. Und das ist echt schade, weil man einen Menschen um seine Existenz, seine Freiheit beraubt, seine Entwicklung beraubt.
Seine Möglichkeiten, ja, genau.
Genau, fatal.
Ich habe auch das Gefühl, dass es also was ja durchaus in einer höheren Schulbildung, auch im Studium, einfach Grundlage ist oder Grundvoraussetzung ist, dass man kritisch denken lernt, dass man differenzieren kann, sondieren kann, abwägen kann, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und ich glaube, dass auch das was ist, was die leitende Körperschaft fürchtet, dass da alle auf einmal ihren Kopf einschalten und sagen, so, ich recherchiere jetzt mal im Internet oder ich bilde mir meine eigene Meinung. Ich lese nicht nur die Literatur, die Zeugen Jehovas anbieten, sondern ich möchte mal eine Gegendarstellung lesen. Oder was sagt denn die katholische Kirche, die evangelische Kirche, wer auch immer, zu diesem oder jenem Bibeltext? Das ist ja, ich finde es ja eh immer witzig, dass Zeugen sagen, sie betreiben Bibelstudium. Jeder, der ein Studium absolviert hat, weiß, dass das einfach nur alles andere als ein Studium ist. Das ist einfach witzig, das so zu beschreiben.
Zu nennen.
Weil, ja, total, weil es einfach, man liest einen Zeugenartikel oder einen Zeugenartikel, der in mehrere Absätze untergliedert ist. Man kriegt eine Frage gestellt, die auch nicht abgewandelt gestellt werden darf. Man kriegt sich eine Antwort raus und das ist dann das, was man vortragen darf in der Versammlung. Das hat nichts mit eigenen Gedanken, nichts mit freier Meinungsbildung, nichts mit Studium zu tun. Es ist einfach...
gerade so die Begriffe malen nach Zahlen oder backen nach Rezept. Also dass es eigentlich so ein Nachmachen ist, was da vorgelegt wird. Ne?
Ja. Ja. Das Ergebnis ist schon festgelegt und es darf auch kein anderes sein. Also das Lehrergebnis.
Ich würde dich gerne auf die Pubertät ansprechen und in dem Zusammenhang auf das, was wir am Anfang oder was ich am Anfang gerne von dir wissen wollen würde, wie du die Frau, die Stellung der Frau so in den letzten Jahren auch noch wahrgenommen hast, weil wie gesagt, bei mir ist es so ellenlange her, dass ich da involviert bin.
Ja, also wie ich das wahrgenommen habe, da fällt mir ein Spruch ein, den ein Kreisauf war, glaube ich, in keinen Publikationen gestanden, aber den hat der einfach immer sehr oft zitiert. Und zwar heißt der, oder hat der gesagt, zu Frauen sollen lieber still und mild sein als schrill und wild. Und ich finde, der sagt doch total viel, schön, oder?
Schön.
Ja, ich finde, der ist in, da muss man gar nicht so viel dazu sagen.
Der steht für
sich. Der spricht für sich. Also am besten, ja, ich habe es empfunden als, sitzt da, stärkt euren Männern den Rücken, damit die theokratisch Karriere machen dürfen. Stärkt den Rücken heißt, bügelt faltenfreie Hemden, lächelt nett, kocht Gerichte für Pioniere, backt Kuchen für Pioniertage, macht Demos oder, also diese Demos sind ja auch was Frauen machen. Also,
wir müssen kurz, glaube ich, sagen,
irgendwelche Publikationen kurz was vorstellen.
Was wir meinen mit Demos, nicht, dass irgendeiner denkt, ja, die gehen demonstrieren.
Ja. Ja, stimmt, ja. Nein, um Gottes Willen. Man demonstriert quasi, wie man eine Publikation im Predigtdienst feilbieten kann, damit sie möglichst einem auch abgenommen wird. Und dafür darf man eben für 2 Minuten auf die Bühne in dem Königreich sein.
Ein Rollenspiel.
Genau, ein Rollenspiel, ja, machen. Sowas darf man auch machen und ansonsten bitte züchtig gekleidet, Röckchen tragend, lächelnd. Funktioniert.
Also es ist noch so, wie ich das in Erinnerung habe.
Also ja, wenn du es so in Erinnerung hast, wie es ich jetzt beschrieben habe, dann auf jeden Fall. Ja, also
sehr, 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 sehr. Ja.
Hat mich irgendwie nie zufriedengestellt. Habe ich aber irgendwie, fühle ich erst jetzt so. Konnte ich, glaube damals gar nicht so formulieren, weil es ja so normal ist, wenn man es ja nur so kennt.
Ja, ich meine, man ist ja so groß geworden und ich frage mich, und auch jetzt in dem Gespräch, wo wir so ein bisschen über die Organisation auch reden, machen die das alles so willentlich oder merken nur die Oberen das oder merken die auch das nicht und es wird einfach immer alles so weitergeplappert und es ist wirklich so, wie ich das auch oft erwähnt habe, man ist wie so eine Maschine und denkt ja auch gar nicht nach. Das passiert ja bei mir auch jetzt erst, wo ich dann auch auf die 7, 8 Männer, die da oben in Warwick in der Organisation das leiten, wo ich so denke, ja, das sind weiße, gut gesättigte, beleibte, ohne irgendwie jemanden jetzt nahe treten zu wollen oder etwas Beschämendes über jemanden zu sagen. Weiße Männer, die nichts von der Diversität verstehen anscheinend, weil ich weiß gar nicht, sitzt da jemand auch mit einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Nationalität, geschweige denn einer Frau?
Also als Frau natürlich nicht, aber ich glaube, von der Herkunft sind sie schon recht divers. Aber zu deiner Frage, warum die Frauen nicht, ich glaube, das ist wieder das, was wir vorhin besprochen haben, auch mit der Schulbildung, man will nicht noch, also man will einfach mal, ich sage jetzt mal 50% der Zeugen von Haus aus mundtot machen, weil man darf ja nichts dagegen sagen, es gibt nur eine Lehre, die richtig ist und Frauen dürfen noch viel weniger sagen, weil sie ja an nichts teilnehmen dürfen. Ich glaube, das ist auch einfach eine ganz praktische Frage. Also man hat da halt einfach mal 50% des Klientels mundtot gemacht. Weil wenn man was sagen würde, also das wäre absolute Super-GAU. Also, ging ja gar nicht.
Schade. Also ich meine, natürlich ist auch die Gesellschaft im Außen gerade dabei, der Frau noch mehr Raum zu geben. Ne? Das ist halt auch klar und unsere Zeit. Aber ich weiß gar nicht, ob die Organisation der Zeugen Jehovas da auch das bemerkt und auch mitgeht. Aber ich glaube nicht. Und es gibt ja mittlerweile auch Pfarrerinnen in anderen religiösen Gruppierungen, die lehren dürfen, die predigen dürfen, die Vorträge halten dürfen. Aber vielleicht würde man dann auch noch ein größeres Thema aufmachen und nochmal genauer hingucken, wie die Frau in der Bibel betrachtet ist. Und na, das ist, ich glaube, das ist dann eine, ja, ein Thema für einen anderen Podcast, für eine andere Folge.
Ja. Wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht, hast du es erwähnt, dass du dich hast taufen lassen? Oder?
Ja. Ach, nee, ne? Nein, habe ich noch nicht erwähnt. Genau, meine Taufe ist ja auch so eine.
Weil dadurch ist ja dieser Ausstieg, was ich auch so bemerke bei den Interviewpartnern, die ich hier habe oder auch in den Portalen, wo ich manchmal so mich aufhalte und gucke und lese und mich austausche, dass die getauft waren, viel mehr Probleme hatten, rauszugehen, als die ungetauft waren. Wie war das bei dir?
Ja, natürlich. Ja, das war bei mir auch so. Also ich fange es vielleicht mal mit der Taufe an. Und zwar habe ich mich im Alter von 13 taufen lassen.
Sehr früh.
Was sehr früh ist, ja. Und zwar weiß ich auch noch genau, warum. Und zwar hatte ich, wie schon erwähnt, recht viele Freunde bei den Zeugen. Und ich war so mit zwei Mädels, das war so meine Gang. Wir waren nur so zu dritt. Die eine war die, mit der ich eingeschult worden bin. Und dann war noch eine andere dabei, die war ein Jahr jünger als ich. Und auf einmal hieß es, die lässt sich taufen. Mit 12. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, shit. Ich bin ja schon 13. Was denken denn die anderen, wie untheokratisch ich bin, wenn ich jetzt noch nicht getauft bin? Oh nein, jetzt muss ich echt Gas geben. Und habe noch am gleichen Tag zu meinem Papa gesagt, ich möchte mich auch taufen lassen. Und der hat dann so ein bisschen geguckt, aber ja, hat sich voll gefreut und ja, super, toll und klasse. Und ja, dann wurden da diese Tauffragen organisiert. Also kommt dann ein Ältester und fragt einen ab, ob man auch alles an Zeugenlehren verstanden hat und rezitieren kann. Und dann bin ich mit 13 getauft worden. Im Bezirkskongress in Nürnberg. Und im Nachhinein denke ich mir, Zeugen, ihr rühmt euch dessen, die Babytaufe abgeschafft zu haben, weil ihr sagt, eine Taufe ist nur was für einen mündigen Erwachsenen. Und dann erlaubt ihr, dass ein Mädchen mit 13, das nicht mal für rechtliche Geschäftsabschlüsse mündig ist, weil sie noch nicht mal 14 ist, dann auch erlaubt ihr einem Kind, so eine Entscheidung zu treffen mit solch schwerwiegenden Folgen. Und nein, ich habe im Alter von 13 nicht umrissen, dass ich irgendwann mal die Zeugen verlassen will. Ich habe nicht umrissen, dass das mal die Konsequenz haben wird, dass ich meine Familie verlassen muss, dass ich alle meine Freunde zurücklassen muss, dass ich meine komplette Welt verlassen muss, dass sie in sich zusammenstürzt, mein komplettes Sozialgefüge sich in Luft auflöst. Das habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden und ich kann nicht nachvollziehen, wie Zeugen sich dieser Sache rühmen können, die Kindstaufe abzulehnen, wenn sie eigentlich noch was viel, viel Schlimmeres tun, nämlich ein Kind erlauben, sich zu taufen, das dann Konsequenzen hat, die weit schwerwiegender sind als die einen Austritt bei der katholischen oder evangelischen oder sonst was Kirche nach sich ziehen würde. Das ist einfach nur fast lächerlich.
Ich finde deinen Gedanken total interessant, weil ich das noch nie so gesehen habe, weil für mich die Taufe, ich war ja sehr spät erst, obwohl meine Geschwister viel früher und dann hieß es, warum, was mit meinem Glauben ist oder mein Vater hat dann versagt und so. Für mich ist die Taufe einfach nur, ja, es passiert, das hat jetzt, ob da jetzt in China ein Sack Reis platzt und ich mich, irgendwo. Ja. So habe ich die Taufe.
Hast du auch darauf gewartet, dass sich so ein ganz besonderes Gefühl einstellt, wenn du unter das Wasser und dann wieder hoch? Ich habe da irgendwie so drauf gewartet, dann wäre da irgendwie ist nichts passiert.
Sehr schön. Nee. Da kam Gold vom Himmel und ich und Frau Holle hat ihn mal geschüttelt. Nee, gar nicht. Das war, weil ich ja das eh nicht so wollte und es dann nachher gemacht habe, weil damit die anderen befriedigt alle sind. So habe ich das für mich empfunden.
Ja, genau. Ich hätte mir gewünscht, dass ich jetzt endlich, dass mir jetzt Jehova dieses Gefühl gibt, dass ich endlich so eine richtige Zeugin bin, dass ich das auch gern mache. Also weißt, dass das meine Belohnung ist quasi, aber ist alles nicht eingetreten. Ja. Leider oder zum Glück. Also damals leider, aber heute zum Glück.
Ja. Jetzt nochmal zurück zu dem Gedanken, den du veräußert hast, dass ein ich hatte ja in der einen Folge erwähnt, dass man ist erstmal ungetaufter Verkündiger. Und ich glaube, erst ab dann darfst du von Haus zu Haus alleine gehen mit jemandem als Dienstpartner. Und wenn du getauft
bist. Ja, ich glaube, wenn man von außen kommt, also wenn man als Zeugenkind aufgewachsen ist, dann darf man davor auch schon mitgehen.
Kann sein, ja.
Ja, aber wenn man jetzt von außen dazu kommt, dann darf man das noch nicht.
Und du hast ja gerade gesagt, auch wenn man sich jetzt mit 19, 11 oder auch 8 oder so taufen lässt, dass man dann mündig ist, um zu arbeiten. Habe ich dich da richtig verstanden? Oder was da so schwer?
Also diese Geschäftsfähigkeit, die jetzt rein rechtlich nach BGB, HGB jetzt besteht, die ist ja auch an Alter geknüpft. Mhm. Und ich frage mich, wie man dann Taufen vorher zulassen kann. Weil die Konsequenz, die sich für ein Kind daraus erschließt, die ist ja eine weit schlimmere, wenn man ausgeschlossen wird. Also im blödsten Fall, stell dir vor, eine 10-jährige, 11-jährige lässt sich taufen, wird mit ein Jahr später mit 12 ausgeschlossen. Ja, weißt du, was da los ist in dieser Familie? Wie fürchterlich das ist. Das Kind kann ja noch nicht ausziehen. Die Eltern dürfen ja aber keinerlei, also es darf ja keiner mehr Kontakt haben mit diesem Kind, außer der Familie, also die Familie, das Kind wohnt ja noch daheim, da dürfen dann die Eltern schon Kontakt mit dem Kind haben, aber alle Sozialkontakte, die sich von außerhalb, also Freundschaften mit der Familie abgespielt haben, die dürfen ja da nicht mehr hinkommen in dieses Elternhaus, weil ja keiner Kontakt mit diesem Kind haben darf, also keiner von den anderen Zeugen. Also wie fürchterlich das ist für Kinder, die dann da ausgeschlossen werden. Das mag ich mir gar nicht ausmalen. Also ich bin im Alter ausgeschlossen worden, vor 3 Jahren. Für mich ist es hart. Aber ich kann das anders handeln. Ich bin eine erwachsene Persönlichkeit. Ich bin kein Kind. Im blödsten Fall hat man diesen permanenten Druck dann, weil die Eltern natürlich auch sagen, komm doch wieder zurück. Wir wollen wieder unser normales Familienleben leben. Mit Gästen, mit Freunden. Die dürfen ja alle nicht mehr heimkommen.
Obwohl das für einen Erwachsenen auch zerstörend sein kann, ne? Also auch wenn du sagst, bin jetzt Ende 20 gewesen oder so, aber das ist egal welchen Alters, da zerbrechen die Menschen ja durchweg aus solchen Gruppen oder von den Zeugen Jehovas, die ehemaligen, an dieser Ächtungsgeschichte. Und hast du das auch erlebt in der Versammlung? Weil da scheiden sich ja, oder da argumentieren die Zeugen Jehovas oder die Organisation auch gern dagegen. Ja, wieso? Du darfst ja mit den Menschen Kontakt haben.
Also ich frage mich immer, wie es dazu kommt. Also ich habe das nie anders erlebt, als mit Ausgeschlossenen wird nicht geredet. Nicht geredet. Punkt. Und da gab es kein Hü oder Hot. Also es ist auch beim heutzutage ja so ist, ja, die eigene Familie ist ja eine Grauzone. Auch das habe ich ganz anders erlebt. Ich habe, als ich noch aktive Zeugin war, das so erlebt, dass selbst wenn ein Kind ausgeschlossen wird oder die Mutter ausgeschlossen wird oder wer auch immer innerhalb eines Familienverbands, dass dann der Kontakt auf das absolute Minimum reduziert werden muss.
Ich bin voll bei dir. Also das ist einfach auch nochmal so ein Thema, wo wir beide drüber geredet haben vorhin und ich auch in den anderen Folgen. Es gibt kein Regelbuch von oben, aber diese Sachen, man hat das Gefühl, das ist ein Gesetz, aber es gibt nicht irgendwie, wo was fest niedergeschrieben ist, aber trotzdem üben sie alle so aus. Und auch ich erinnere mich daran an diejenigen, die dann ausgeschlossen worden sind oder ja, die sich selber ausgeschlossen haben. Ich glaube, die sind dann auch nicht mehr gekommen. Aber auch mein Vater hat mir das erzählt, dass er trotzdem zur Versammlung gegangen ist noch oder die halt ausgeschlossen sind, die dürfen noch kommen natürlich, aber die sitzen dann in der letzten Reihe.
In der hintersten Reihe, genau.
Geschlagene Hunde, keiner redet mit denen. Vielleicht nochmal der Älteste, der das dann auch natürlich in seiner Stellung darf, ne? Aber sonst.
Ja, aber auch nur, also jetzt nicht zum Ratschen, sondern einfach nur.
Möchtest du wieder zurück?
Hallo sagen. Genau, möchtest du wieder kommen? Also zumindest, ich war ja bei diesen Gesprächen nicht dabei, aber diesen Eindruck hat es klar vermittelt.
Für mich auch.
Und ich habe da natürlich auch mitgemacht, als ich aktive Zeugin war. Das war irgendwie absolut undenkbar, dass man da auch nur Augenkontakt aufnimmt oder das war irgendwie, also Ausgeschlossene, das war absolut, wenn ein Ausgeschlossener mal in eine Versammlung gekommen ist, das war krass, ja, wegschauen und nichts sagen. Und das Allerperverseste war ja immer, wenn es dann mal eine Wiederaufnahme gab. Also Wiederaufnahme heißt, ein ausgeschlossener Zeuge wird nach langer Bewährungszeit, die von den Ältesten abgenommen wird, wieder aufgenommen als aktiver Zeuge Jehovas. Kaum ist dieser Satz ausgesprochen auf der Bühne, XY wird wieder als Zeuge Jehovas aufgenommen, stürmen quasi alle wieder zu dieser Person hin. Und auf einmal ist so, als wäre die was gewesen. Und man geht am besten am gleichen Abend noch essen miteinander. Und es war so, als wäre jemand auf langer Urlaubsreise gewesen und ist wieder zurückgekehrt. Das war echt immer
verliebt. Ich versuche mich, ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Und wie grotesk, ja. Und,
ja. Grotesk, genau, das trifft es. Dieses Wort trifft es. Aber es hinterfragt keiner. Ich habe das auch nicht hinterfragt. Es ist einfach so.
Natürlich. Und ich versuche mich gerade zu erinnern, ob das bei uns mal der Fall gewesen ist. Muss das verneinen? Also ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich gebe dir Brief und Siegel, dass das bestimmt so gewesen wäre, wenn ich es mitbekommen habe, oder es ist passiert, ja, wie gesagt, und ich kann mich nicht erinnern. Ja. Mit Sicherheit, klar, natürlich. Ich kenne ja auch welche, die ausgeschlossen worden sind, wieder zurückgekommen sind, dann wieder ausgeschlossen worden sind und dann wieder zurückgekommen sind. Natürlich haben die anderen dann mit denen gesprochen. Man hat aber nie darüber gesprochen, was hast du gemacht oder so? Nee, man wusste ja.
Ja, immer, ja, genau.
Die hat entweder das Sex gehabt mit jemandem, mit dem sie nicht haben sollte, oder die Person.
Oder hat geraucht, oder.
Hat geraucht oder hat Drogen genommen.
Ja.
Und ich glaube so, ja, was anderes weiß ich gar nicht.
Ja. Also ich muss sagen, diese Sexsache ist ja eigentlich die, ich würde mal behaupten, habe keine jetzt Belege für die Zahlen, aber ich würde sagen, 95% der Leute, die ausgeschlossen werden, werden genau deswegen ausgeschlossen.
Ich glaube auch, ja. Und wenn wir da schon gerade beim Thema sind.
Ja.
Wir haben ja vorher telefoniert, bevor wir uns jetzt hier zusammengesetzt haben. Und es war so niedlich, weil du meintest, du hast was gemacht und dann hast du gehofft, dass du durch Umzieherei, korrigier mich, wenn es jetzt falsch mit meinen Worten in der Wiederholung ist, hast du dir gehofft, dass durch deine Umzieherei niemand dich findet von dieser Versammlung oder von den Ältesten oder so?
Also da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen.
Ja, ne, weil es war so lustig, ganz kurz noch vorher, es war so lustig, weil das bei mir ähnlich war. Ich bin ja auch dann, hab was gemacht mit 19 und dann bin ich von A nach B nach C und bin dann immer weggezogen, ja, und dachte, naja, die finden, also ich bin raus aus der Nummer irgendwie, so in einem Hinterstübchen in meinem Kopf war das so, nee, Pustekuchen, die standen dann trotzdem vor meiner Tür und das war wahrscheinlich durch familiäre Kontaktzusteckung, hier, die Diener wohnt da, geht mal dahin und ja. Aber jetzt du.
Ja, ja, also wie ging das vonstatten? Also ich habe, nachdem ich mein Abi gemacht habe, dann ging es erstmal in, oder kam die Frage auch, was mache ich denn danach? Eigentlich wäre ja theokratisch gewesen, irgendeine Berufsausbildung zu machen, am besten teilzeitfähig, damit ich danach sofort in den Pionierdienst starten kann und hier möglichst viel für die Wahrheit tun kann. Und das wollte ich aber nicht. Also ich habe zwar 1000 Bewerbungen geschrieben für meine Mutter, quasi irgendeinen Beruf als, also auch die Berufe, möchte ich sagen, ist natürlich nichts Schlechtes dabei, aber es war halt nichts für mich. Um da irgendwie als Einzelhandelskauffrau oder irgendwie Bürokauffrau oder irgendwie sowas zu werden. Und all das wollte ich nicht. Ich habe dann extra immer irgendeinen Schmarrn in die Bewerbung reingeschrieben, damit ich ja nicht eingeladen werde zum Bewerbungsgespräch. Und habe dann mit Hängen und Würgen erwirkt, dass ich ein duales Studium anfangen kann. Das war dann wirklich so in Ordnung, weil es ja nur 3 Jahre gedauert hat. Ich habe dann Finanzwesen studiert, hat mich überhaupt nicht interessiert, war alles total langweilig. Jedenfalls, ich durfte studieren und das war quasi der Einstieg vom Ausstieg, weil ich dann in einem Wohnheim untergebracht war. Und dann ging es los quasi. Dann ging meine Ausstiegsphase los. Also ich war dann so 20 und auch in einem Wohnheim wohnen ist ja eigentlich für Zeugen überhaupt nicht. Das ist auch sowas, das darf man nicht, genau. Aber meine Eltern haben sich wohl gedacht, das passt, weil das war, also ich habe über den Staat studiert. Und da war das dann eben so ein Beamtenwohnheim und da dachten die sich, ach, da passiert bestimmt nichts, ist ja alles Zucht und Ordnung da. Und Zum Glück war es das überhaupt nicht. Ich habe da irgendwie das erste, ich war da das erste Mal auf Partys. Ich habe da irgendwie das erste, ich war das erste Mal verliebt so richtig in den Kommilitonen und habe da irgendwie das erste Mal den Geschmack von Leben im Mund gehabt. Also einfach schön, zu wissen, wie fühlt sich's an, dass es einfach total egal ist, was man sagt, was man tut, was man macht, weil nicht die komplette Gesellschaft, die einen umgibt, sowieso nur in den Startlöchern steht, einem bei den Ältesten anzuschwärzen. Das war irgendwie, ja, das war eine tolle Erfahrung, da bin ich echt dankbar drum. Jedenfalls hatte ich da dann meinen ersten weltlichen Freund und mit dem hatte ich dann natürlich auch Sex, klar. Und dann war schlechtes Gewissen, also schlechtes Gewissen ist kein Ausdruck für die Gefühlslage, die mich ab da für Jahre begleitet hat. Also ich war mit dem Jahr zusammen, habe die Beziehung dann für Jehova beendet, so war meine damalige Sichtweise, weil ich mir gedacht habe, der wird kein Zeuge. Heiraten will er auch nicht, natürlich nicht, damals 23-Jähriger. Wenn ich nicht sterben will an Harmagedon, und Harmagedon kann ja jeden Moment vor der Tür stehen, dann muss ich die Sache jetzt beenden und muss zu den Ältesten gehen und beichten. Habe dann diese Beziehung beendet. Wir waren beide einfach nur völlig fertig, weil ich natürlich eigentlich sehr gerne in dieser Beziehung geblieben wäre. Aber es war dann so. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt muss ich zu den Ältesten gehen. Wie stelle ich das an? Ich habe es irgendwie nicht übers Herz. Ich wusste ja, wie ein Rechtskomitee abläuft. Da wird man auf Herz und Nieren gelöchert, was alles an Fehlverhalten abläuft. Und ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, in meiner Heimatversammlung zu den Ältesten zu gehen und zu mein Fehlverhalten zu beichten, weil das waren Leute, die kennen mich, seit ich ein kleines Kind war. Ich habe mir irgendwie nicht vorstellen können, das ist vielleicht eine sehr krasse Ausdrucksweise, aber ich habe mir irgendwie nicht vorstellen können, dass ich zu Bruder XY gehe, der mich seit Kind kennt und sagt, du, ich hatte Sex und zwar haben wir da das und das und das und das gemacht und das, also kannst du nachvollziehen?
Das total. Ist irgendwie das war ja mein
ein ganz widerliches Gefühl, also ein ganz widerliches Gefühl, da Leuten von meinem Intimleben erzählen zu müssen, die mich so gut kennen und seit ich ein Kind bin kennen. Und da dann ja,
geflüchtet
darf nicht vergessen. Ja,
geflüchtet zum Glück. Vor.
Du Glückliche.
Ich wollte nun auch, kannst du kurz sagen, wie alt du da warst?
Da war ich dann 24. Also ich war so um die 20, als ich diesen Freund hatte. Und dann dachte ich mir eben, weil ich nicht so in meiner Heimatversammlung zu den Ältesten gehen wollte, aber ja das Gefühl hatte, ich musste es tun, dachte ich, okay, ich muss umziehen, in eine andere Versammlung gehen und da den Neuanfang wagen, weil ich es nicht schaffe, zu Hause das zu machen. Und so bin ich dann eben umgezogen mit 23, bin mit meiner damals besten Freundin, mit der ich eben auch schon in der Grundschule war, in eine WG gezogen. Und war dann in der Versammlung bestimmt ein Jahr, bis ich es geschafft habe, da dann zu dem Ältesten zu gehen. Ich weiß noch ganz genau, mit dem war ich im Predigtdienst. Und ich habe mir es total oft vorgenommen, heute sagst du was. Und ich habe es nicht hingebracht. Und ich weiß noch genau, wie wir im Auto gesessen haben. Predigtdienst war vorbei. Und dann habe ich gesagt, seinen Namen, ich muss noch was sagen. Ich hab was ganz Schlimmes gemacht.
Darf ich ganz kurz da eingrätschen, weil du vorhin auch gesagt hast, dass das so ein erdrückendes Gefühl ist, ne? Dieses, du hast da ein ganz schlechtes Gewissen und du hast da irgendwas gemacht.
Ja.
Ich habe das immer so, ich würde das vergleichen und vielleicht stimmst du mir zu. Ich stelle mir das vor, das habe ich ja noch nie gemacht so, und werde es in meinem Leben auch nicht tun, wenn ich jemanden umgebracht hätte. Man hat wie so einen Mord, der an einem hängt, und ich finde, jemanden zu töten ist ja das Schlimmste, und das ist wie so eine Last, die dich innerlich umbringt. Und
also so wie Dreck, der an einem klebt. Genau. Ganz schlimm. Ganz schlimmer Dreck, der nicht mehr weggeht. So fühlt man sich da. Ja, und dann war ich eben, waren wir da in dem Auto gesessen und er hat dann ganz freundlich reagiert eigentlich. Er hat erstmal meine Hand genommen und dann haben wir eine Runde zusammen gebetet. und dann, also das war, wie gesagt, ein sehr freundlicher Ältester, der halt sagt, das kriegt man schon. Er redet mal mit anderen Ältesten, und das ist halt auch das Allerschlimmste. Ich dachte halt, ja, okay, da sammeln sich jetzt drei Älteste zusammen und bilden ein Rechtskomitee und da muss ich dann eben aussagen. Nein, das wird erstmal in der kompletten Ältestenrunde thematisiert, um was es im Großen und Ganzen geht, also nicht die Details, aber zumindest wusste dann jeder Älteste, okay, die aber hat gevögelt. Also so platt ausgedrückt. So kam ich mir vor, okay? Jeder, ich kann es mir mit einem Post-it ans Hirn backen, hatte Sex. Das weiß jetzt jeder, weil ich auch nicht davon ausgehe, dass da jeder die Klappe hält zu Hause und seiner Frau nichts davon erzählt. Also das ist ja einfach klar. Und dann schwebt ja auch immer noch das Damoklesschwert der öffentlichen oder stillen Zurechtweisung über einem. Öffentlich heißt, es wird von der Bühne aus verkündet, aber wird zurechtgewiesen. Das wäre die öffentliche Zurechtweisung, die stille Zurechtweisung. Das kriegen dann nur die Ältesten mit. Aber man hat quasi einen Eintrag in der Personalakte. Und da dachte ich mir natürlich auch, um Gottes Willen, hoffentlich bitte einfach nur eine Stille. Ich ertrage es nicht mit diesem, es ist ja wie geächtet werden. Dass jeder weiß ja, was los ist. Ich meine, was sollen denn Mädchen in meinem Alter groß gemacht haben? Also ich gebe keinen glaubhaften Drogendealer ab. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist klar, was man da gemacht hat. Das weiß jeder. Und es war dann zum Glück eine stille Zurechtweisung. Ich habe mein Gesicht nicht sofort verloren, aber natürlich das Rechtskomitee an sich ist auch was, das muss man jetzt nicht unbedingt erlebt haben.
Also, ist auch interessant, dass das so als Rechtskomitee geschrieben oder auch deklariert wird, ne? Oder dass es ja so heißt. Also
diese innere Gerichtsbarkeit.
Genau, dass die sich das Recht rausnehmen, richterlich sich zu nennen,
ja,
ist schon spannend.
Ist absolut spannend und vor allen Dingen ist es auch so, also nach welchem Gesetz, es ist so, ich habe keinen Rechtsweg, den ich beschreiten kann. Ich kann mir keinen Anwalt mitnehmen, ich darf nichts aufzeichnen, ich darf nichts mitschreiben, weiß ich jetzt nicht, ob ich...
Ja, weil es ja so internes Recht
ist. Ja, genau, ne? Das ist so eine interne Gerichtsbarkeit, die ja nicht mal...
Geht, ja.
Man weiß ja nicht, wie das abläuft. Und ich habe dann gesagt, ich kann das nicht, ich kann euch nicht erzählen. Also die wollen ja da alles wissen, die wollen ja wissen...
Erinnerst du dich, sind die mit dir in den Raum gegangen oder wie das
war? Ja, also kriegt dann einen Termin mitgeteilt, man geht dann in einen Raum... da hockt man dann drei Männer und ich. Und ich muss sagen, ich habe mit Sicherheit Nette erwischt. Und trotzdem ist es einfach nur unfassbar verstörend und traumatisierend. Also normalerweise müssen die so Fragen stellen, wie oft hattet ihr Sex? Welche Stellungen hattet ihr?
Müssen die das?
Analsex, Oralsex? Das weiß ich nicht, aber mir ist es, also ich musste damit rechnen, dass genau nach so etwas gefragt wird. Also mir war das irgendwie klar. Ich kann jetzt nicht sagen, woher, ich kann jetzt auch nicht sagen, die haben die Anweisungen, genau das zu fragen, aber ich glaube, sie müssen auf jeden Fall nachfragen, was genau ist. Sie müssen ja zum Beispiel auch einklassifizieren, ist es jetzt Porneia, also Hurerei?
Ja.
Oder ist es einfach nur Unreinheit, also rumkrapschen?
Ah, okay. Petting.
Und, ja, genau, Petting. Und ich weiß noch ganz genau, bevor ich das erste Mal Sex hatte mit meinem Freund damals, ich habe es mich ewig nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, dann bin ich ja, dann habe ich Hurerei begangen. Und da dachte ich mir aber, irgendwann, naja, um dieses Rechtskomitee wirst du nicht rumkommen. Und mir ist lieber, ich kann mit einem Satz sagen, Leute, ich hatte Sex, als dass ich da drei Männern erzählen muss, was ich alles im Einzelnen gemacht habe. Und die stufen dann ein, war es noch Unreinheit oder war es schon Hurerei? Also da muss man ja viel mehr ins Detail gehen. Weißt du, ich meine? Also um diese Färbung herumzukommen, dachte ich mir, so, jetzt habe ich Sex, dann ist es rum. Dann kann ich sagen, ich hatte Sex, dann muss ich vielleicht nicht ganz so arg intime Details preisgeben.
Eigentlich sind das doch ganz einfache Fragen. Habt ihr euch angefasst oder war da mehr? Und jeder versteht doch, was mehr ist und was anfassen ist. Und dann wäre es eigentlich dabei schon abgegolten oder fertig, ne? Abgehakt.
Ja, denk ich auch. Aber da man ja nicht wissen kann, in welcher Tiefe da gefragt wird, oder weil man befürchten muss, dass so tief gefragt wird oder so arg weit nachgebohrt wird, hatte ich da einfach schon wollte ich dem umgehen. Und da will ich nochmal dazu sagen, ich will jetzt nicht jeden Ältesten sagen, dass der dazu verpflichtet ist, genau diese Fragen zu stellen. Da habe ich auch überhaupt nichts schriftlich dazu. Aber trotzdem war mir klar, dass mir das bevorstehen würde als Zeugin damals. Und das ist irgendwie.
Kannst du dich daran erinnern, ob die das mitgeschrieben haben, das Gespräch
einer
zwischen dir und ihm?
Einer hat mitgeschrieben, ja. Einer war der Schriftführer.
Okay. Also anscheinend gibt es dann doch auch so einen Akteneintrag. Da kann man das so sagen?
Mit Sicherheit gibt es den irgendwo. Da war ich auch echt schon mal, oder ich überlege da immer mal, ob ich da nicht irgendwo mal nachfragen soll, ob da von mir noch irgendwas in der Weltgeschichte rumgeistert. Vor allen Dingen, weil ich mich dann dazu entschieden habe, weil ich eben zu den Ältesten gesagt habe, ich kann das nicht sagen, ich will darüber nicht reden. Ich meine, wer will denn drei älteren Herren sein Sexualleben runterrattern? Ich habe dann gesagt, ich möchte es in den Brief schreiben. Im Nachhinein total dämlich, aber ich habe mir gedacht, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich habe dann tatsächlich aufgeschrieben, was alles war. Und habe diesen Brief dann dem Ältesten gegeben. Keine Ahnung, wo der jetzt rumflattert. Keine Ahnung. Da steht drinnen, was die 20-Jährige aber in dem Jahr alles getrieben hat. Und das finde ich so übel, weil das irgendwie ganz viel bei mir kaputt gemacht hat. Ganz, ganz viel.
Naja, also ganz ehrlich, ich habe das ja so, mit 19 hatte ich Sex das erste Mal, was sehr spät, sagen wir es mal so, in der Gesellschaft schon als spät angesehen wird, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mir bewusst war, was ist eine Frau, was ist Sexualität, das ist alles so ein Neuland gewesen. Und dann stehst du da und sollst das erste Mal über solche Dinge öffentlich reden. Man ist wie. Es ist irgendwann, ich nenne es jetzt mal, ich bin ja so, ich sage immer, was ich denke. Das ist so wie so eine mentale Vergewaltigung in dem Moment. Also es ist so eine Übergriffigkeit. Warum soll ich das denn jetzt erzählen? Also,
Vor allen Dingen, weil man ist ja als Zeugenmädchen sowieso, man wächst ja in absoluter, ich bin absolut prüde aufgewachsen. Also Sexualität spielt ja 0,0 Rolle. Man darf ja kein sexuelles Wesen sein bis zu dem Moment, in dem man verheiratet ist. Dann auf einmal alles okay. Bis dahin bitte komplett gar nicht. Also man ist damit nicht aufgewachsen, da offen damit umzugehen. Und selbst wenn man damit aufgewachsen ist, offen über Sexualität, über seine eigene Sexualität zu reden, darüber nachzudenken, hat doch keiner Bock, darüber zu reden vor drei anderen. Also man muss sich auch mal diese Diskrepanz da vorstellen.
Natürlich. Also schlimm. Ich glaube, was ich damit sagen wollte, ist, 19 war ich nicht vom Kopf her.
Ja.
Ich habe das Gefühl gehabt in dem Moment, ich war von der Entwicklung her wie 11.
Ja.
Auch von dieser sexuellen und meine Weiblichkeit und mit mir selber.
Quasi nicht vorhanden, man ist so kindlich einfach.
Ja. Dann hattest du dieses Gespräch und was ist dann passiert? Bist du dann verstört da raus oder?
Ja.
Mit Sicherheit? Ich bin jetzt im
Erstmal hat man überhaupt keine Chance, darüber nachzudenken, ist man verstört oder nicht, weil man ja bangen muss, welches Urteil erwartet einen. Also werde ich jetzt quasi zurechtgewiesen, ausgeschlossen, öffentlich zurechtgewiesen, nur still zurechtgewiesen. Und dann kam es eben zu einer stillen Zurechtweisung und zu bestimmten Auflagen. Ich durfte dann eine Zeit lang keine Antworten geben und keine Ahnung, was ich alles nicht durfte.
Hattest du gesagt oder haben wir erwähnt, was eine Stille ist, was der Unterschied ist zwischen einer stillen und einer öffentlich?
Ich glaube, ich habe es erwähnt, aber ich kann es nochmal kurz sagen. Die öffentliche Zurechtweisung, da kriegen das alle in der Versammlung mit. Da wird die Versammlung quasi mittig unterbrochen. Dann geht jemand auf die Bühne und sagt, Schwester aber ist zurechtgewiesen worden. Die stille Zurechtweisung ist, das kriegen nur diejenigen mit, die Älteste sind.
Also von den anderen kriegt das keiner mit. Und es fällt vielleicht dann noch auf, dass du dann nicht mehr meldest oder nicht mehr mit in den Dienst, glaube ich, gehen kannst?
Doch, in den Dienst soll man weitergehen. Also das ist,
ist ja aber auch schön, oder?
Ja, was ich jetzt gar nicht schlecht gefunden habe, mal pausieren zu dürfen.
War mir nicht mehr alles so bewusst. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, wo die Unterschiede sind. Sehr schön. Gut. Ja. Interessant. Okay, also du durftest dich dann nicht mehr beteiligen an Wachturmstudium, Antworten geben in der Versammlung.
Genau. Und das fällt natürlich dann auch irgendwann anderen auf. Das ist dann, keine Ahnung, 3-4 Monate so zuvor meldet man sich, weil man theokratisch wirken will, und dann auf einmal meldet man sich nicht mehr. Das ist natürlich auch irgendwie dann so ein, man hat immer Angst, darauf angesprochen zu werden, warum man sich nicht mehr beteiligt. Also das ist irgendwie, ganze Sache. Aber immerhin, es ging aus mit einer stillen Zurechtweisung. Ich dachte mir, puh, nochmal Glück gehabt, und jetzt starte ich so richtig durch in der Wahrheit. Jetzt mache ich Hilfspionierdienst. Ich habe meine Arbeitszeit verringert, um quasi mehr Zeit für die Wahrheit zu haben. Ich habe studiert wie ein Weltmeister. Ich bin dauernd in den Dienst gerannt, weil ich mich jetzt wollte ich alles geben und jetzt wollte ich es richtig machen. Und es war so fürchterlich. Aber man macht es einfach, weil man denkt, ich will diejenige sein, die nicht vernichtet wird. Ich will einfach nicht vernichtet werden. Und ich will dieses Gefühl kriegen. Ich will die Wahrheit lieben lernen, wovon ja alle immer reden. Und ich bin davon überzeugt, dass es irgendwie nur ein ganz geringer Bruchteil das wirklich so fühlt. Aber alles eben sagen müssen, dass sie es so toll finden. Weil man darf ja nicht derjenige sein, der untheokratisch ist. Und eigentlich war mein größter Wunsch, war schon immer eine eigene Familie zu haben. Aber ich habe im Nachhinein zum Glück in der Wahrheit niemanden gefunden. Also kein Bruder, mit dem ich irgendwie eine Beziehung hätte eingehen wollen. Im Nachhinein ist mir irgendwie auch klar, warum. Ich glaube, ich war schon immer ein viel zu arger Freigeist, dass ich da irgendeinem gepasst hätte. Und alle Männer waren mir viel zu... Ja, also zum einen hat mir ganz oft der Bildungsstandard nicht gepasst. Das klingt irgendwie auch total hochnäsig. Ich weiß gar nicht, das soll überhaupt nicht so klingen. Aber es hat einfach leider oft nicht gepasst oder meistens nicht gepasst. Und es war dann irgendwie, alle anderen haben ja sowieso schon, also Zeugen heiraten ja im Durchschnitt extrem früh. Das heißt, es war dann irgendwie, ich war quasi mit 24 schon die alte Jungfer. Also da muss man schon gucken, dass man sich ranhält, dass man da jemanden findet. Und das war für mich auch immer ein Thema, womit ich einfach überhaupt nicht klargekommen bin. Man darf ja als Zeugin, oder nein, ich will jetzt nicht sagen, man darf als Zeugin nur einen Zeugen heiraten. Man kann natürlich heiraten, wen man will, aber würde man einen Nicht-Zeugen heiraten, dann wäre man theokratisch unten durch. Also da wäre man die absolut, also vielleicht würde man bezeichnet werden. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal benutzt hast. Also das steht einfach nicht zur Debatte. Wenn man irgendwie ein halbwegs gesellschaftliches Leben bei den Zeugen führen will, dann kannst du vergessen, einen Nicht-Zeugen zu heiraten. Das ist absolut unvorstellbar und indiskutabel. Und sich sein Leben eigentlich auf eine gewisse Art vorzustellen, was ist, also ich habe ja nicht erwartet, mal Astronaut zu werden, sondern ich wollte was ganz Normales. Ich wollte eine Familie. Zu sehen, dass das mit 24 eigentlich rum ums Eck ist, weil ich einfach zu Männern die denken, wie Zeugen nicht passe. Das hat mich unfassbar, ich bin wirklich in eine ganz schwer depressive Episode reingeraten dann irgendwann, weil ich einfach nur in Pflichterfüllung gefangen war und mein eigenes Leben, wer ich bin, die Frage durfte ich mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht stellen.
Hattest du dieses Gefühl, dass so ein Mann dir nicht passen, in Anführungsstrichen, würde, oder nicht zu dir passen würde?
Ja, das ist vielleicht
schöner ausgedrückt. Schon bevor du in diesem Studentenwohnheim warst, oder?
Ja, schon.
Okay.
Natürlich, weil ein treuer Zeuge Jehovas ist ja, das ist einfach nicht der Mann, den ich mir für mich hätte vorstellen können. Also nicht, dass ich auf Bad Boys stehe, das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern ich will einfach einen ganz normalen Mann, der klar denken kann. Ja, und wenn, aber wäre auch wurscht. Aber weißt du, ein Mann, der kritisch ist, der ein Freigeist ist, mit dem ich mich über andere Dinge als über Offenbarung 21 Vers 4 unterhalten kann.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und den Anspruch, den hatte ich und habe ich nach wie vor, und den braucht man aber irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, unter Zeugen findet man das nicht, so jemand gibt es mit Sicherheit auch, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und zum Glück nicht, weil sonst wäre es ja noch schwerer gewesen, aus dieser Gemeinschaft rauszukommen. Aber das ist natürlich wahnsinnig schlimm für den jungen Menschen, der sein Leben auf genau eine Art vor sich liegen sieht, nämlich als jemand, der nie eine Beziehung wird führen können, außer er geht ganz krasse Kompromisse ein, der den ganzen Tag irgendwie sich mit theokratischen Dingen zu beschäftigen hat. Hm. Sonst ist er nicht theokratisch, hat er dieses Label theokratisch nicht. Und ich habe mich einfach nie damit beschäftigt. Ich tue mich heute noch ganz schwer herauszufinden, was ich schön finde im Leben, was ich mag, welche Hobbys ich habe, welche Dinge ich mag, einfach weil es in meinem Leben nie Rolle gespielt hat, als ich noch Zeugin war.
Da geht's ganz vielen so wie dir. Mir ja auch. Und ich merke, wie schön es ist, mit dir zu sprechen, mit den anderen auch. Also besonders die natürlich, die auch aus dem Zeugen Jehovas System kommen, weil man sich irgendwie so wiedererkennt. Und dann denkt man, ja, ich habe das gar nicht so komisch oder so speziell empfunden. Und dann geht's ja genauso. Und das ist wichtig und gut. Ja, also deswegen vielen Dank, dass du auch hier
dass man drüber redet,
das erzählst. Wir hatten in dem Telefonat über deinen Bruder gesprochen.
Ja.
Ist es okay, wenn du davon erzählst? Oder?
Ja, gerne. Also ich war dann erstmal wieder treue Zeugin Jehovas, bis ich irgendwann dann wieder einen Mann kennengelernt habe, den ich mit dem ich auch heute zusammen bin, zum Glück. Und wir haben eine kleine Familie. Jedenfalls auch der natürlich kein Zeuge Jehovas. Und zur Rolle meines Bruders muss ich auch kurz ausholen, dass mein Bruder war und ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Mhm. Mein Bruder ist 6 Jahre jünger als ich. Da ist es auch von der Geschwisterrolle nochmal was anderes, weil man irgendwie eine arg große Schwester ist. Ich habe den irgendwie fast so ein bisschen mit aufgezogen. Wir hatten dann irgendwann ein unfassbar enges, liebevolles Verhältnis zueinander, miteinander. Und wir haben uns irgendwie alles gesagt, also wirklich alles. Und mein Bruder ist einer, der ist charakterlich komplett anders als ich. Der hat so eine komplett krasse, scheißegal Mentalität. Also der hat schon immer gemacht, worauf er Bock hat. Auch obwohl er Zeuge war, hat alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann und hat wahrscheinlich einen Bruchteil dessen nur den Ältesten gebeichtet. Aber ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, ihn deswegen bei den Ältesten dran zu hängen, obwohl es ja diese Denunziantenregel gibt. Ich nenne sie jetzt einfach mal so.
Gerne.
Wenn man weiß, jemand anders hat einen Fehltritt begangen, dann muss man hingehen und sagen, ich gebe dir eine Woche Zeit, geh zu den Ältesten, berichtige das. Wenn du das nicht getan hast, dann gehe ich zu den Ältesten und schwärze dich an. Und dieses Denunziantentum, das wird einfach sehr stark und krass gelebt bei Zeugen. Und ich habe dann eben meinen jetzigen Freund kennengelernt. Freund klingt immer so, eigentlich ist es mein Mann, auch wenn wir nicht verheiratet sind, ist es trotzdem mein Mann. Und er hat natürlich mitbekommen, er als Einziger, dass ich da wieder was am Anbandeln habe. Und dann war es so, dass ich ihm das erzählt habe und ich habe ihm sowas eigentlich immer gemeint, gut anvertrauen zu können. Also Dinge, die mich persönlich betreffen, die ich jetzt eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gehangen haben will. Und dachte auch, es ist bei ihm gut aufgehoben, weil er mir ja auch dauernd irgendwas erzählt hat, was wieder schiefgelaufen ist in seinem Zeugenleben, in Anführungszeichen, was beichtwürdig wäre. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwie die Nachricht, dass ich da jetzt wieder einen Freund habe, die hat ihm überhaupt nicht gepasst, obwohl er gar nicht groß was dazu gesagt hat. Das war irgendwann, Anfang Dezember, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr jedenfalls. Er hat Ende Dezember diesen Jahres geheiratet. Also er hat diese Nachricht so hingenommen, hat dann selber geheiratet. Und ich habe irgendwie immer weniger von ihm gehört. Ich dachte mir halt, Honeymoon, die beiden, lasse mal, sind frisch verheiratet. Und dann auf einmal mache ich meinen Briefkasten auf, dann liegt da ein Brief drin. Und ich mache den Brief auf und dann steht da drinnen, wir, Versammlung sowieso, 3 Älteste genannt, laden dich, Ava, zum Rechtskomitee ein, weil du der Porneia beschuldigt wirst. Porneia ist wieder Hurerei, also vorehelicher Geschlechtsverkehr. Ich war zu Hause gehockt, mir haben die Hände gezittert, ich war aufgelöst und fertig ohne Ende. Ich war zu dem Zeitpunkt mit meinem Freund noch nicht so lange zusammen. Wir haben uns natürlich immer versucht zu verstecken, die Beziehung geheim zu halten. So wie ich es auch in der ersten Beziehung, weswegen ich dann das erste Rechtskomitee immer, ich meine, da war ich in einer anderen Stadt, da ging es einfacher, aber da habe ich immer versucht, alles geheim zu halten, feinsäuberlichst nie Händchen zu halten auf der Straße, am besten nie sichtbar, dass er in meine Wohnung geht. Also was eh schon unschöne Beziehungsumstände sind, aber das Erste, was ich gemacht habe, ist meinen Bruder angerufen, also dass man sieht, wie eng wir waren, wie nah wir waren, und ihm gesagt, boah, ich habe diesen Brief bekommen, weißt du, wer könnte mich da angeschwärzt haben, wer könnte das gewesen sein, das ist doch, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, habe so ein paar Vorschläge gemacht, aber meint, dass das war, oder ob es derjenige war oder derjenige war, und er dann war, boah, nee, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, aber keine Ahnung, und also wir haben immer wieder telefoniert und er hat gemeint, ja, aber komm, du kriegst es hin mit dem Rechtskomitee, mit dem Erneuten, bereust, du weißt, es ist wichtig, um ins Paradies zu kommen, er hat mich versucht, dazu bestärken. Ja, und ich habe einfach, ich wäre eigentlich nicht zu diesem Rechtskomitee erschienen, wenn ich nicht unbedingt hätte wissen wollen, wer diesen Brief geschrieben hat. Hatte dann mein Rechtskomitee mit den üblichen Befragungen, ich habe die Befragungen verweigert, ich habe nur gesagt, ich habe nur quasi die äußeren Umstände wiedergegeben, aber ich habe zu keinen intimen Details irgendwie Auskunft gegeben, das habe ich mir verbeten. Und habe dann gesagt, ich möchte jetzt bitte den Brief sehen, ich will wissen, wer den Brief geschrieben hat. Und dann haben sie mir tatsächlich zwei Briefe vorgelegt. Der erste Brief, ich habe echt so einen Schmerz im Herzen, habe ich irgendwie noch nie erlebt, wie in diesem Moment. Und ich kann jetzt irgendwie schon wieder weinen, wenn ich es dir erzähle. Da stand dann, dass mein Bruder diesen Brief geschrieben hat, den ersten. Und dann haben die Ältesten einen Brief an ihn zurückgeschrieben, dass er einen zweiten Zeugen braucht, weil sonst ist es ungültig. Also wir haben ja dieses Vier-Augen-Prinzip. Er muss einen zweiten Zeugen an Land ziehen, der mich da quasi auf der Hurerei besichtigen kann. Und dann hat er seine frisch angetraute Ehefrau überredet, dass sie da auch die Unterschrift leistet. Und dann kam einfach ein paar Wochen später, hat er ihm dann den zweiten Brief geschrieben. Und ja, mein Bruder war es. Mensch, dem ich das nie hätte zutrauen können. Ich bin aus dem Rechtskomitee raus. Ich habe seitdem einmal wieder mit ihm gesprochen, für Zufall, aber an sich hatten wir, also er hat sich danach nicht versucht, bei mir zu erklären. Er hat nicht gesagt, irgendwie, tut mir leid, das musste sein, aus meinem religiösen Empfinden musste ich das tun. Ich weiß, das ist irgendwie eine unschöne Sache gewesen. Vor allem, weil es ja selber gegen Zeugen regeln war. Ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, Zeugen müssten eigentlich sagen, ich gebe dir eine Woche Zeit, gehe in dieser Zeit zu den Ältesten. Diese Regel hat er, also ja, interne Regel nicht befolgt, was irgendwie auch keinen gejuckt hat. Und seitdem ist mein Bruder für mich wie ein Toter. Ja. Ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, der einfach da sich entschieden hat, dass ihm Jehova, die Theokratie, wichtiger ist als seine Schwester. Und das ist ganz schön hart zu akzeptieren, so hinzunehmen. Es spaltet die Familie unfassbar, meine Eltern. Die haben nicht nur ein Kind, das ausgeschlossen ist, das ist ja für Eltern schon ganz fürchterlich, sondern auch noch dieses innerfamiliäre Zerwürfnis, weil das ist was, das werde ich ihnen, ich will nicht sagen, nie verzeihen können. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr gut vergeben und verzeihen kann, wenn ich eine ehrlich gemeinte Entschuldigung erhalte. Aber da ich weiß, dass ich diese Entschuldigung nie erhalten werde, weil er das ja gar nicht darf, sonst würde er ja selbst der Gefahr laufen, ein Rechtskomitee zu bekommen, wenn er da zu mir kommt und sagt, es war falsch, was ich da gemacht habe, es war unrichtig. Von daher kann ich ihm da auch nicht vergeben. Also ich kann versuchen, für mich Ruhe zu bekommen, aber ich bin kein Mensch, der sagt, Vergebung geschieht im Herzen und das tue ich, um selbst loszulassen. An dem Punkt bin ich noch nicht oder werde ich auch nie sein, das weiß ich nicht. Das, glaube ich, braucht einfach auch noch ein paar Jahre, um das irgendwie zu verdauen.
Ich fühle deinen Schmerz total und ich kann den auch total nachempfinden. Und es ist gut, dass wir vorhin erklärt haben, was dieser Fehltritt für ein Gefühl ist für uns. Weil, ganz ehrlich, mit jemandem zusammen zu sein oder so, also aus der heutigen Sicht würdest du und ich sagen wir, who cares, ne? So, also, Und deswegen ist es gut, dass wir das so erklärt haben, weil das schon alleine ganz schlimm ist, sowas zu tragen, was, dass man da etwas getan hat, was so ein erdrückendes, belastendes Gefühl nach sich zieht. Und natürlich ist so ein Verrat, und egal in welcher Hinsicht der passiert, aus den eigenen Reihen, das ist ein schlechter Film. Es gibt ja genug Klassiker, die darüber geschrieben haben, Stücke, Theaterstücke, wo die Familie untereinander sich verrät, und das ist einfach wie ein Stich ins Herz, wie du es vorhin gesagt hast.
In dem Moment, vor allen Dingen danach, kam es ja zum Ausschluss, weil ich nicht bereut habe, was ich getan habe. Aber man verliert in diesem Moment alles. Alles. Also es ist nicht nur das Zeugen Jehovas sollen sich ja keine Freundschaften außerhalb suchen in der Welt, keine Freunde in der Welt. Freundschaft mit Welt ist Feindschaft mit Gott, heißt es ja immer. Man hat in dem Moment nicht nur niemanden, der einen auffängt, sondern man hat auch seine eigentlichen Freunde, die einen das ganze Leben lang begleiten, die die Weltanschauung, die eigene, die Prägung ja auch kennen, hat man nicht mehr. Die dürfen auf einmal nicht mehr mit einem reden. Und zudem dann auch noch der Bruder, der mir das antun musste. Also ich glaube nicht, dass mein Bruder jetzt da hockt und sagt, er ist super happy damit, was da passiert ist. Also der muss auch unfassbare Schuld verspüren. Und ich finde, dass Zeugen Jehovas das aus Familien machen, ist echt harter Tobak. Und
ich hatte gerade noch im Kopf das Verhältnis innerhalb der Familie. Also der Hartmut hat es in seinem Interview und ich glaube auch Johannes erwähnt, dass es bei den Zeugen oder in solchen Gruppen immer nur dieses Entweder-Oder gibt, schwarz oder weiß.
Ja.
Und man hat
in or out.
Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss dieses vorbildliche kleine Mädchen sein, was nie einen Fehler tut. Vor Jehova auch, ich bin vorbildlich.
Rein,
genau. Und wenn dann sowas passiert, dann ist das ein Staatsakt hoch 10. Und alle zeigen mit dem Finger auf mich und ich bin auf einmal Satan.
Geächtet. Ja genau.
Also das ist so ein sehr skurriles Gefühl. Und das kommt auch nochmal dazu, dass du auf einmal wie wirklich von der ganzen Familie an den Pranger gebracht wirst. Ja. Und vielleicht noch so, die Hexe, die wird jetzt verbrannt. So.
Durchs Dorf, die Sau wird durchs Dorf getrieben, die Hexe wird verbrannt, ja, irgendwie sowas in übertragenem Sinne.
Es ist furchtbar. Dass man einfach
wirklich
die Freiheit nicht jedem gibt. Mach doch, ist doch dein Leben. Es ist doch okay.
Ja.
Mach doch, was du willst. Sei glücklich. Es ist doch okay.
Ja.
Harter. Ja.
Ja.
Wie ein schlimmer Film, wie ein blöder Film. Ja, also es ist wirklich nicht schön.
Nee, ist überhaupt nicht schön. Und ich frage mich auch, wie andere damit leben. Also Leute, die diese Regel aufstellen, im blödesten Fall sogar. Also wie fühlt man sich damit zu wissen, dass man da Familien auf dem Gewissen hat? Dass man Freundschaften auseinanderreißt.
Das ist
gerade oder dass man Menschen in diese ausgeschlossenen Welt entlässt. Also sowieso schon welche, die psychisch total im Eimer sind, weil nach so einem Rechtskomitee ist man im Eimer, weil man einfach aufgrund der Schuld, die man da, auch wenn es nur eine fiktive ist, aber sie ist ja real für den Einzelnen. Man darf in der Welt niemanden haben, der einen auffängt, man hat aber in der Versammlung niemanden mehr, der mit einem reden darf. Es ist einfach ein ganz furchtbarer Zustand. ein ganz furchtbarer Zustand, der dann die Leute auch wieder zu den Zeugen zurücktreibt, natürlich.
Durch was durchaus.
Weil man ja, ne, passiert. Ja, wenn man, ja, natürlich, da gehen viele zurück, mit Sicherheit auch sehr viele, weil sie in der anderen Welt keinen Anschluss finden, weil sie Misstrauen haben. Also ich war anfangs und bin es immer noch echt oft misstrauisch und habe so dieses Gefühl, oh, das können alles keine richtigen Freunde sein, weil das nur in der Wahrheit kann man Brüdern vertrauen und einfach Freundschaften zu schließen, anderen zu vertrauen, das ist was, das da bin ich nicht gut und ich weiß, woher es kommt.
Ich denke, dein Mann, dein Freund, ist eine sehr große Stütze für dich, auch in der emotionalen Schiene. Und mir hat es immer sehr geholfen, mich mit normalen, in Anführungsstrichen, Menschen abzugeben, um ein normales Leben zu erfahren, zu spüren, zu sehen, zu kopieren und zu erlernen.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Und was?
Das ist einfach, um sich auch selber einloten zu können. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Man weiß ja immer nicht, inwieweit bin ich denn komisch als Ex-Zeugenmädchen. Was mache ich denn alles, was eigentlich die Weltmenschen als ganz komisch empfinden? Weil man halt irgendeine Prägung hat, die seltsam ist für die Leute da draußen. Ne? Einfach jemand zu haben, der ein bisschen Feedback gibt, dass alles in Ordnung ist, dass man gut so ist, wie man ist, dass man schön so ist, wie man ist, dass man sich nicht verändern und verstellen braucht, dass man keine Schlampe ist, nur weil man mal ein bauchfreies Oberteil anhat. Das tut schon sehr gut. Das ist irgendwie sehr heilsam.
Deswegen sehe ich es auch nicht persönlich als eine Traumatisierung, die dort stattfindet für die Kinder, sondern als ein Systemdrehung in, also das innere System wird total verdreht. Es ist so, was ja auch immer gesagt worden ist, früher und ich das natürlich, weil ich so gelehrt worden bin, es ist keine Gehirnwäsche, weil immer alle gesagt haben, ja, da passiert Gehirnwäsche. Es ist eine Art von Gehirnwäsche und ich würde deswegen sagen, es ist eine Verdrehung des inneren Systems oder nie gebildet, ein normales System ist nie gebildet worden.
Ja, genau, also so würde ich jetzt auch sagen, es hat sich einfach, eigene Wertvorstellungen dürften sich nicht bilden. Also es soll kein eigener Mensch dabei rauskommen bei dem Menschen, der da geboren wird, sondern es soll ein Produkt rauskommen, das Produkt heißt Zeuge Jehovas und nicht eigene Persönlichkeit, um Gottes Willen, die bitte nicht.
Wo ich mich da auch, was du eben auch schon mal gesagt hast, also ich frage mich ja wirklich sehr oft, ist das alles willentlich oder ist das irgendwann angefangen und das eine kommt zum anderen? Also
auf, ich denke beides.
Die Frage, ja.
Ich glaube beides.
Weiß ich auch noch nicht wirklich eine Antwort, aber meine Tendenz ist da auch, so wie du es gerade gesagt hast, beides.
Ja.
Aber ich habe noch zwei Sachen, bevor wir, weil es sind schon wieder anderthalb Stunden, schon fast wieder rum.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Es ist spannend.
Ja.
Und die Zeit verfliegt dann auch immer. Zwei Sachen, die ich dich fragen möchte. Zum einen, das ist jetzt der Anschluss dann an nach deinem Ausstieg nicht, aber wo du ausgeschlossen worden bist, wie es dir da emotional danach ging, hast du auch irgendwelche Folgeschäden, wie es immer so schön frage oder bezeichne und wenn du darauf noch vielleicht ein, zwei, drei Sätze sagen magst und am Schluss dann, ob es irgendwas gibt, was du dann noch gerne loswerden möchtest, erzählen möchtest oder mit hier in diesen Talk auf den Weg geben möchtest an die Zuhörer, Hörerinnen. Ja.
Also zu Folgeschäden auf jeden Fall. Also mein ganzes Leben ist ja irgendwie eine Folge dessen, was ich erlebt habe. Ich will jetzt nicht sagen, mein ganzes Leben ist ein Folgeschaden, aber natürlich greife ich auf Erlebtes aus der Vergangenheit zurück und das ist eben auf bestimmte Art und Weise konnotiert. Und das ist einfach zum Großteil nicht unbedingt positiv. Also ich bin zwar, ich glaube, ich wirke recht selbstbewusst, aber das ist ganz oft nur eine, ich will jetzt nicht sagen Fassade, aber ich bin mir meiner ganz oft sehr unsicher. Einfach, weil ich nicht weiß, wie verhalte ich mich am besten in dieser Welt. Mhm. Ja, das ist eine Sache, da werde ich noch lang dran knabbern müssen. Eine andere ist die Tendenz, ins Extreme zu verfallen, also in ganz vielen Dingen, weil es gibt ja bei Zeugen eigentlich nur mehr machen, ganz viel machen, nur dann ist es gut. Also je extremer man ableistet als Zeuge, desto besserer Zeuge ist man. Und das zum einen, und zum anderen ja auch, dass nur die eigene, dass es überhaupt keinen Spielraum gibt, andere Sichtweisen anzuerkennen. Und es ist auch heute bei mir noch so, also wenn ich von irgendeiner Sache überzeugt bin, dann gibt's da, dann tue ich mich da echt schwer. Ich verfalle immer sofort in diesen Predigtdienstmodus, wo man dann immer rechtfertigt und überzeugen will. Mhm. Also das kann ich irgendwie nicht anders. Also das ist auch was, wo ich mir oft denken muss, aber wir sind nicht im Dienst. Es hängt kein Leben, kein Überleben der anderen Person davon ab, ob du jetzt deinen Standpunkt klar machst und der ihn auch annimmt. Mhm. Aber nur das war ich ja gewohnt als Kind. Andere überzeugen. Ansonsten droht der Tod an Armageddon. Und irgendwie ist diese, egal um was es geht, ob es jetzt um die richtige Ernährung geht oder ob es um passende Kinderschuhe geht. Es gibt da immer nur die eine perfekt recherchierte Meinung von mir. Also ich konnte das schon auch ein bisschen ablegen, aber es ist ganz klar, dass das auch daher kommt irgendwie.
Darf ich fragen, ob du therapeutisch was machst oder ob du auch Depressionen oder auch wirklich zerstörerische Gedanken hast?
Habe nicht mehr, aber hatte ich. Also ich hatte das sehr lange. Ich war auch sehr lange in Therapie, muss ich sagen. Also ich hatte insgesamt 6 Jahre Therapie. Mhm. Was auch nicht, ein Großteil der Therapie noch als aktive Zeugin, was auch nicht selbstverständlich ist. Es steht auch nirgends geschrieben, es gibt nirgendwo die Aussage, ihr dürft euch keinen Psychotherapeuten anvertrauen, ihr dürft euch in keinerlei Therapie begeben. Es steht nirgends bei den Zeugen. Und trotzdem habe ich es so wahrgenommen, als wäre das einfach ein Ding, das alles andere als gern gesehen ist. Weil, also ich kenne ein paar Zeugen aus meiner Kindheit, die dann irgendwann in Therapie gegangen sind und die haben sich dann ausschließen lassen. Und da ging dann irgendwie immer so das Gerücht durch die Reihen, dass eben diese Therapeuten da nur Satans, also diesen Geisterwelt wiedergeben und sich selbst verwirklichen wollen. Und es ist ja klar, dass man dann da ausgeschlossen wird und dass man da gepusht wird, falsche Sachen zu machen und Jehova untreu zu werden. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber für mich war das ganz klar, dass man das irgendwie, dass das eigentlich überhaupt nicht geht, in Therapie zu gehen.
Ich habe es genauso
wahrgenommen. Und da kann ich kann da nur von Glück reden, dass ich mich da irgendwie anders entschieden habe, weil das hat mir natürlich sehr geholfen. Zeugen Jehovas, die das jetzt anhören, die aktive Zeugen Jehovas sind, die werden mit Sicherheit noch genauso denken. Da wird jetzt, die werden jetzt denken, ist ja klar, dass die jetzt so reden. Nach 6 Jahren Therapie ist ja klar, dass die hier abtrünnig ist und redet wie so eine absolute Ausgeschlossene. Sie ist ja das lebende Beispiel dafür, dass es schlecht ist, in Therapie zu gehen. Da wette ich darum, dass dieser Film bei allen Zeugen Jehovas, die noch mental drinnen sind, dass dieser Film da abläuft. Mhm.
Es ist
auch bei mir lange so gewesen.
Es ist ein krasses, also ich verstehe total, was du da gerade sagst, weil ich genau das unterschreiben würde. Ich habe das genauso empfunden, dass das nicht geht, dass man eine Therapie macht.
Ja.
Und dass Zeugen Jehovas, die noch aktiv sind, so reden. Ich würde es unterschreiben. Und ich finde, das ist wirklich gefährlich oder spooky. Nein, wie kann ich das beschreiben? Weißt du, was ich meine? Krass, dass
das ist fahrlässig. Also ich finde es einfach nur fahrlässig, so eine Tendenz aufkommen zu lassen, dass jemand sich keine Hilfe holen will, weil er denkt, dann wird er Jehova untreu. Obwohl es ja da auch mitunter um Leben und Tod gehen kann bei psychischen Erkrankungen.
Ich bin voll bei dir. Ich glaube, ich meine noch eher, dass wir beide wissen oder es auch so gedacht haben in unserer Vergangenheit, dass wir genauso geredet haben.
Ja, das auch. Klar.
Und das ist so.
Klar, dass man dann schlecht denkt über Leute, die diese Hilfe in Anspruch genommen haben. Das meinst du jetzt wahrscheinlich, ja.
Und man so überzeugt davon war, dass das so ist.
Ja.
Und das macht mir manchmal Angst, dieses Gefühl, weil es ist irgendwo noch in meinem Kosmos drin, ne?
Ja. Ja, irre.
Ja.
Irre.
Aber, genau. Möchtest du noch etwas, was dir am Herzen liegt, loswerden?
Ja, tatsächlich.
Bitte, 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 bitte.
Und zwar habe ich mir lange überlegt, also es gab ja so ein Hin und Her, will ich jetzt diesen Podcast mit dir aufnehmen oder nicht. Also natürlich wollte ich es immer gern, aber ich hatte immer so dieses, oh Gott, was, wenn meine Eltern das irgendwann mal hören, weil mit Sicherheit kriegen die irgendwann mal raus, dass ich hier diesen Podcast gemacht habe. Das ist ja bei Zeugen ganz, ganz arg, da dieser Buschfunk und dieses Denunziantentum. Und ich habe mir überlegt, dass ich gerne den Podcast mit dir schließen wollte, indem ich ein paar Worte an meine Eltern richte, wenn ich das darf.
Gerne.
Und ich werde jetzt schon wieder emotional. Es ist echt irre, aber ich versuche es einigermaßen mich zusammennehmen zu sagen. Lieber Mama, liebe Papa, andersrum, lieber Papa, liebe Mama, ich denke, ihr wisst, dass ich euch sehr, sehr lieb habe. Und das ist auch nicht eine Floskel, die ich so runterratter. Ich will euch überhaupt nicht als Rabeneltern darstellen durch diesen Podcast, weil das wart ihr nicht. Ich weiß, dass ihr immer das Allerbeste für uns als Kinder wolltet. Ihr habt euch da immer ins Zeug gelegt und versucht, alles richtig zu machen. Und ihr habt einfach das Beste für uns gewollt. Ihr habt das alles gut gemeint. Aber Mama, du hattest einen Spruch, der in deinem Alltag, in unserem Alltag damals einfach sehr präsent war. Und zwar, der Spruch war, du hast die Frage gestellt, was ist das Gegenteil von gut? Und die andere Antwort darauf war dann, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und ich denke, ihr seid euch gar nicht bewusst, wie sehr dieser Spruch in Teilen auf eure gut gemeinte, theokratische, vorbildliche so eine Art vorgefertigte Zeugenform gepresste Erziehung, wie gut da dieser Spruch passt. Und wisst ihr, jeder kann Fehler machen. Jeder darf Fehler machen. Jeder kann irren, auch Eltern, auch in der Erziehung. Das werde ich mir später auch mal von meinem Kind vorwerfen lassen müssen, dass ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Und das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist nicht, was ist gewesen in der Vergangenheit, sondern zwei andere Dinge sind das Problem, nämlich einmal, wenn man als Eltern jedes intrinsische, instinktive, natürliche Gefühl zwischen sich und seinem eigenen Kind abschaltet und an eine Organisation abgibt, kein bisschen mehr nachfühlen kann, wie geht's meinem Kind, wie geht's uns als Familie, tut uns gut, wie wir leben, tut uns gut, was uns von außen als Regeln aufgedrückt wird, dass man einfach seelisch verarmt und das, obwohl man eigentlich denkt, dass man diejenige ist, der geistigen Reichtum hat und in einem geistigen Paradies lebt. Diese Diskrepanz, das ist das eigentliche Problem. Und das zweite Problem ist, dass wenn man sieht, wie was offensichtlich den Bach hinuntergegangen ist, ihr habt ja einiges mitbekommen in meinem Leben, Mama, Papa, ihr habt ja alles mitbekommen. Ich war sehr depressiv. Ich habe, da haben wir jetzt gar nicht ausführlich drüber geredet, aber ich habe lange Zeit unter einer Essstörung gelitten. Ich war unfassbar unglücklich, ich war unfassbar unerfüllt. Ich habe euch das mehrfach mitgeteilt. Ich war ein junger Mensch, der seine Jugend nicht gelebt hat, der traurig war, einfach nur traurig. Und wenn man das retrospektiv sieht, dass diese Organisation in meinem Fall jetzt ursächlich war für so viel Leid, dass man dann in Kauf nimmt, immer noch zu sagen, es ist richtig, wie alles war, denn die Organisation hat die Wahrheit. Du bist falsch, dein Gefühl ist falsch als Kind. Das ist das Problem, dass man sich nicht eingestehen kann, die Erziehung in diesem Stile der Zeugen Jehovas war ein Fehler. Dass man das nicht sagen kann, dass man das nicht sagen darf, das ist das Problem. Und dass ihr beiden, Mama und Papa, dieser in meinem Sinn fürchterlich unchristlichen Organisation, die mir so viel Leid gebracht hat, immer noch euren Support gebt, obwohl ihr seht, was passiert ist, das ist für mich ein unverzeihlicher Fehler. Und was soll ich dazu sagen? Ich liebe euch sehr, aber das wird uns wohl auf ewig entzweien, weil mich das einfach zutiefst enttäuscht, wie man als Eltern seinem Kind dieses Gefühl geben kann. Und ich hoffe einfach, dass ich das meinem Sohn so nie antun werde. Und trotzdem sage ich euch, dass ich euch sehr liebe. Ja.
danke dir aber. Habe ich auch ein paar Tränen in den Augen, weil ich das so total fühle und ich denke, du sagst das, weil da kein Kontakt ist zu deinen Eltern.
Zu meinem Papa ist überhaupt kein Kontakt, zu meiner Mama sehr sporadisch. Ich muss meiner Mama zugute halten, dass sie sich sehr bemüht, obwohl es für sie unfassbar riskant ist. Sie hätte gerne viel mehr Kontakt, als wir haben. Geheimen Kontakt natürlich, die muss dann immer weggehen zum Telefonieren, die muss dann immer woanders parken, wenn sie mich besuchen will. Aber ich muss sagen, das Problem, das ich jetzt gerade eben in meinen persönlichen Worten an meine Eltern geschildert habe, das ist das, warum ich das manchmal nicht kann. Weil es für mich einfach, gerade jetzt, wo ich seit einigen Jahren Mutter bin, weil ich nicht verstehen kann, wie man seinem Kind so etwas antut. Und deswegen packe ich diesen Kontakt nicht immer, weil es mir zuweilen einfach nicht gut tut. Und auch, mein Kind ist jetzt noch klein, aber irgendwann wird er mich fragen, hä, warum ist denn Oma und Opa, warum sind die so komisch? Warum gehen wir nirgends hin? Warum gehen wir nicht ein Eis essen? Warum gehen wir nicht ins Schwimmbad? Warum gehen wir nicht spazieren? Warum hocken wir nur in der Bude? Und dann muss ich sagen, ja, die glauben, dass ich Hurerei begangen habe. Die glauben, dass ich Hure bin. dass das Verhältnis, in dem Papa und ich zusammen leben, dass das sündig ist, dass es nicht gut ist. Und deswegen supporten sie eine Organisation, die 8 Millionen anderen weiteren Menschen verbietet, mit mir zu sprechen, mich zu grüßen. Will ich, dass mein Kind sieht, dass ich so ein unanständiges Verhalten hinnehme? Will ich das? Will ich meinem Kind das mit auf seinen Lebensweg geben? Da bin ich mir irgendwie noch nicht ganz schlüssig und klar.
Ich bin voll und ganz bei dir und ich kenne das auch. Also gibt ja einen Teil bei mir, wo kein Kontakt ist. Und ich mache diese Sachen auch momentan durch und deswegen fühle ich ganz doll gehalten und gedrückt.
Ja, danke schön.
Du hattest am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, erwähnt, dass du vielleicht deinen Instagram-Account nennen wolltest.
Ja.
Und möchtest du das noch machen?
Ja, also ich habe so ab und zu die Tendenz, mir mal Dinge von der Seele zu schreiben, wenn es mir schlecht geht in Bezug auf diese ganzen Erlebnisse, die ich da hatte während meiner Zugehörigkeit bei den Zeugen Jehovas. Und mach das auf einem Instagram-Kanal, der mal aktiver, mal inaktiver ist. Also passiert auch mal Monate nichts, aber dann schreibe ich mal wieder ganz viel. Und zwar heißt der XJW-Story. Und ja, wenn der ein oder andere Lust hat, sich da auszutauschen oder einfach mal drauf zu gucken, dann sei er gerne eingeladen.
Dann würde ich um deine Erlaubnis hier fragen, ob ich das in die Shownotes
packen kann. Ja, natürlich,
klar,
das darfst du gerne.
Und das hilft mit Sicherheit nicht nur dir, das hilft anderen auch, sich zu verbinden und zu reden, Erlebnisse auszutauschen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, um die Dinge zu verarbeiten. Aber vielen Dank.
Vielen Dank, Dina.
Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich bin total berührt und danke für deine Offenheit, deine Verletzbarkeit hier und dass du deine Geschichte erzählt hast.
Danke für die Plattform, die du bietest. Es hat sehr gut getan. Danke dir.
Gerne. Eine Bewertung ist dir natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.